Ende mit Schrecken wird präsentiert von podriders.de, das Podcast-Netzwerk.
Moin Moin und hallo zur 112. Episode Ende mit Schrecken. Bei mir ist natürlich die liebe Franzi.
Hallöchen!
Ich bin André und heute mal kein Einspieler, das hat einen besonderen Grund, denn wir haben heute eine etwas besondere Folge vor. Wir sind natürlich immer noch euer Podcast für alles rund um Creepypasta und urbane Legenden, aber heute haben wir ein besonderes Thema rund um einen Film vor und um eine Internetlegende, die wir euch auch schon vorgestellt haben. Und das Ganze wollen wir aber auch nicht alleine machen, denn wir haben uns einen Profi geholt, einen absoluten Experten, denn es geht um einen Kinofilm. Da brauchen wir natürlich auch Unterstützung eines Filmfachwissenden. Und dafür haben wir Lenny da von Cinema Strikes Back. Herzlich willkommen.
Hallo, oh toll. Oh Mann, jetzt habe ich so viel, jetzt muss ich irgendwas gerecht werden. Das finde ich immer so schlimm, aber ich versuche es. Ich hoffe, dass ich irgendwie halbwegs Expertise mitbringe.
Das, glaube ich, passiert automatisch. Genau, Cinema Strikes Back, Funkkanal auf YouTube oder beziehungsweise auch im Podcast. Seid ihr unterwegs, macht Daily Film-Content und du bist Part der Crew, Teil des Schiffs, Teil der Crew. Und genau, kennst dich mit Filmen aus, aber natürlich weiß ich auch schon, natürlich aus unseren Gesprächen, wir haben ja auch bei Devils and Demons schon eine Folge zusammen aufgenommen, über deine Horrorleidenschaft. Du bist einfach großer Creepypasta-Fan auch und das passt natürlich super hier zu uns. Und deswegen dachte ich, wenn wir schon mal ein Thema haben, wo wir sowohl einen Film besprechen, als auch jetzt Teil einer Creepypasta beziehungsweise einer Internet-Mythos, dann ist es ja perfekt, damit du mal vorbeikommst.
Ja, ich finde auch, da verschmelzen zwei Welten diesmal, ja, bei diesem Thema.
Absolut. Und deswegen bei so einem Herzensthema wollte ich dich gerne dabei haben. Das ist schön, dass das geklappt hat. Und ja, wir machen das heute ein bisschen anders alles. Deswegen, wir wollen heute ein bisschen ergründen, so, also der Backrooms-Film zum großen Internet-Mythos ist jetzt im Kino gestartet vor einigen Wochen. Und wir wollen heute mal ein bisschen auseinandernehmen, so, was macht die Legende? Was hat das Internetphänomen ausgemacht? Und was macht der Film? Wo liegen vielleicht Parallelen? Wo gibt es Unterschiede? Und am Ende natürlich auch des Tages, wie hat uns das Ganze gefallen? Und was hatten wir vielleicht lieber gehabt? Oder fanden wir es fantastisch und alles ist perfekt, so wie es ist? Das werden wir heute ein bisschen rausfinden. Und für alle, die nochmal genau wissen wollen, was der Backrooms-Mythos eigentlich war, wo das herkommt, wo die Ursprünge sind, wir werden es nicht nochmal auf alles ins Detail eingehen. Wir haben Backrooms ja in Folge 76 ja damals schon erklärt, Franzi.
Richtig.
In aller Ausführlichkeit. Das heißt, wer nochmal zurückgehen will zu Folge 76, hört euch die gerne nochmal an, wenn ihr nicht mehr ganz auf Stand seid oder noch gar nicht wisst, was Backrooms sind. Und dann kommt ihr zurück in diese Folge und dann könnt ihr hier anschließen. Nur noch mal ganz grob die Timeline so. 2019 gab es auf dem Imageboard 4chan, das kennt ihr ja mittlerweile, das haben wir ja schon in zig Folgen behandelt, weil dort ja immer wieder Ursprünge von irgendwelchen Internetmythen sind. Da wurde ein Bild gepostet eines alten Warenhauses oder so ein Möbelgeschäfts mit seltsamen gelben Wänden und komischen Leuchtstoffröhren. Und dann wurde es daraus quasi automatisiert, hat die Community daraus wilde Mythen gesponnen. Ja, eine Welt, es ist ein Ort, an dem man kommt, wenn man durch die Realität durchglitscht. Man fällt in diese Backrooms, kommt da nicht mehr raus und das Ganze hat sich dann verselbstständigt. Menschen haben da angefangen, Level zu spinnen und Monster reinzubauen und so weiter und so fort, wie es im Internet eben so ist. Und das Ganze hat halt riesen Wellen geschlagen im Netz. Ist also auch eine sehr junge Legende mit 2019 noch. Und 2022 hat dann ein YouTuber namens Kane Pixels angefangen, darüber Videos zu machen. Kurzfilmvideos, Found-Footage-Videos. Über diese Backrooms hat daraus eine eigene Lore quasi nochmal kreiert oder das, was im Internet schon da war, weitergeführt und das Ganze wurde dann eben millionenfach geklickt und daraufhin hat sich ein Filmstudio, nämlich das berühmte A24 Filmstudio, irgendwann gedacht, ey, daraus können wir einen Film machen. ist zu diesem Kane Pixels hingegangen, der eigentlich Kane Parsons heißt und jetzt auch der Regisseur von dem Kinofilm ist, und hat gesagt, hey, wir wollen, dass du uns einen Kinofilm drehst. Der junge Mann war da noch, glaube ich, gerade 18 und war noch nicht mal in der Schule fertig. Deswegen musste er erstmal Schule beenden, hat das gemacht und im Anschluss direkt den Film gedreht. Ist der jüngste Regisseur auch überhaupt von A24 jemals. Also mal kurz mit 19 einen Kinoblockbuster drehen, das muss man auch erstmal machen. Als ich 19 war, wusste ich nicht mal, wie ich weiterleben soll. Naja, jedenfalls, der Film kam jetzt im Mai in den USA ins Kino, am 18. Juni in Deutschland. Und das mal kurz zum Überblick. Ja, also zwischen der Legendenstart auf 4chan und Kinostart lagen jetzt irgendwie 7 Jahre. Das ist schon irgendwie eine krasse Entwicklung in so einer kurzen Zeit. Ja, mit Backrooms sind wir ja hier alle schon vertraut. Lenny, bei dir, was war dein erster Berührungspunkt damit?
Tatsächlich schon mit dem Backrooms-Wiki, also dem den einzelnen Lore-Strängen, diesen ganzen Levels und so. Und dann halt irgendwann bin ich auf die Videos von Kane Pixels gestoßen und es hat mich komplett so eingenommen, weil ich halt einfach ein Fan von dieser gesamten Ästhetik bin und es hat mich einfach direkt aufgenommen. Ich hab's geliebt. Wie war es bei euch? Seid ihr erst so durch Kane Pixels drauf aufmerksam geworden?
Ich glaube, André hatte damals gesagt, hey, ich habe hier ein Thema, wo wir damals für einen Podcast, also für Ende mit Schrecken einfach was brauchen. Ich habe das vorher, so, also wenn ich mich jetzt so dunkel erinnere, gar nicht so auf dem Schirm gehabt. Und dann sind wir da richtig reingedippt und dann, ja, mittlerweile gucke ich diese Videos immer noch gern mal abends zum Einschlafen, weil die einfach super... entspannend ist vielleicht ein bisschen das falsche Wort, aber die kann man so schön wegschauen. Also ich glaube, von den Millionen Aufrufen sind so 10.000 bestimmt von mir. Aber es ist ja auch einfach gut.
Ja, absolut. Ich hatte damals also ich kannte das schon auch aus dem Netz. Ich war nicht, glaube ich, direkt 2019 direkt dabei auf 4chan und so, aber ich kannte es dann eher so auch so von Reddit, wo es übergeschwappt ist. Und dann auch so im Zuge der aufkommenden Videos, da bin ich darauf noch mehr gestoßen und dann haben wir die Folge gemacht damals. Also da war die Serie schon Bestand, meine ich. Da haben wir schon über die Serie gesprochen, aber da waren halt natürlich erst irgendwie ein paar Folgen raus. Jetzt noch nicht wie heute, irgendwie so über 20. Das heißt, wir haben noch nicht über die ganze Serie gesprochen, aber zumindest war sie auch Bestandteil. Aber genau, ich kann es auf jeden Fall auch schon vor der Serie oder zumindest gerade so mit Start.
Ich glaube, was dem Ganzen auch damals so gut getan hat, ist, so blöd gesagt, aber war Corona einfach, glaube ich, so die Tatsache, dass es halt so, dass alle chronically online waren und auch die Tatsache, dass Corona ja auch so ein bisschen dieses Social Distancing-Thema ja irgendwie auch innerhalb der Backrooms ja stattfindet. Das sind ja so menschenleere Orte, das wir ja auch so ein bisschen aus der Realität dann kannten damals. Und ich glaube, das hat dem Ganzen auch echt gut getan, so in den Mainstream zu rücken. Und ich glaube, dadurch bin ich dann auch irgendwie so darauf gestoßen. Und diese gesamte Ästhetik, was du eben so gesagt hast, Franzi, ich checke, dass du das so einfach irgendwie zum Einschlafen schaust, weil ich finde, die sind vor allem eins so richtig atmosphärisch und irgendwie so vibig. Und deswegen, ja, ich kann mich da auch so komplett stundenlang drin verlieren.
Vor allem denke ich mir, wenn ich diese Videos gucke, nein, geh mal bitte nach links. Ich würde gerne mal wissen, was im linken Raum ist, nicht nach rechts.
Ja, und dann gibt es ja zum Glück das Backrooms-Game, wo man das alles selber machen kann.
Das habe ich mich noch nicht getraut zu spielen. Ich gucke lieber die Videos, weil ich glaube, das selbst zu spielen, da würde ich mir ein bisschen, das wäre mir, glaube ich, ein bisschen zu gruselig.
Same.
Ich mag ja Horror-Games, aber das ist, obwohl es so simpel ist, trotzdem, manchmal ist ja in der Simpelheit der Horror einfach drin. Deswegen, das habe ich mich noch nicht so getraut.
Ja, es sind ja gerade, genau, es sind ja gerade diese simplen Horror-Indie-Games eigentlich, die meist am creepigsten sind. Irgendwie so Resident Evil und Co. Er hat auch seine Momente, aber es ist alles so durchgestylt irgendwie. Aber gerade diese Indie-Horror-Games, ja, deswegen. Aber wer den Backroom selber erkunden will, kann das zumindest auch digital auf jeden Fall tun. Ja, also wir sind alle auf jeden Fall schon ein bisschen länger in dem ganzen Backrooms-Game drin. Und wir wollen jetzt halt, wie gesagt, mal ein bisschen auch mal schauen, was denn auch in diesen Kinofilm denn davon reingeflossen ist. Ganz generell, wir haben im Backrooms-Film natürlich schon so das OG-Material. Wir haben eben natürlich die Backrooms selbst, wie sie aussehen. Ja, der Teppichboden, die gelben Wände, die Leuchtstoffröhren, das Surren. Diese ganze Ästhetik wurde ja in den Film schon komplett erstmal übernommen. Ne? Du hast, die haben ja über 30.000 Square Meter irgendwie an Backrooms nachgebaut, extra dafür, was auch, finde ich, sehr, sehr cool aussieht im Film. Mhm. Das haben sie ja alles wirklich, finde ich, schon sehr gut getroffen und sie haben sich sowohl natürlich am OG-Bild orientiert, sowohl dann aber auch natürlich hat sich Kane Parsons an seiner Serie selber orientiert, aber sie haben dem Ganzen jetzt wenig, sage ich mal, rein von der Ästhetik hinzugedichtet. Also ich finde, rein vom Look and Feel haben sie das im fertigen Film alles schon, jetzt mal rein auf die Backrooms bezogen, schon extrem gut hinbekommen. Wie seht ihr das? Franzi?
Finde ich auch. Also eigentlich ist es ja wie, als würde man dieses so ein YouTube-Video davon gucken, was ich aber auch gut finde. Also mich hätte es, glaube ich, doch gestört, hätten sie da zu viel abgeändert, um es ein bisschen, ja, um halt was anders zu machen, sag ich mal. Deswegen bin ich schon ganz zufrieden mit dem Look gewesen.
100%. Also ich finde auch, es wirkt wie so der nahtlose Übergang beziehungsweise die professionelle Variante von dieser Kurzfilmserie. Und ich finde, den Vibe ist so eins zu eins übernommen worden. Und ich finde, das ist toll. Inhaltlich kann man natürlich dann drüber streiten, aber ich finde wirklich rein von der Ästhetik her ist es auch toll, diese Backrooms einfach mal so wirklich zu sehen und nicht irgendwie vorgerendert oder selbst modelliert am PC, sondern halt wirklich so als Set. Und ich finde, das ist auch so noch ein Punkt, der ganz gut tut.
Finde ich auch. In den YouTube-Videos, finde ich, war das natürlich auch immer durch diesen Filter-Look, war das Digitale gar nicht so schlimm. Also es ist alles im Blender entstanden, ist alles digital. Aber dadurch, dass es natürlich schön verrauscht war, so als VHS-Look inszeniert, ist nicht so aufgefallen, aber jetzt hier auf einer Kinoversion alles irgendwie Hochglanz und wäre es dann irgendwie digital gewesen oder hätten sie das irgendwie alles mit CG gelöst und du hättest irgendwie nur so ein, zwei Räume gehabt und der Rest wäre irgendwie mit weiten digitalen Shots, das wäre absolut hässlich gewesen. Also ich finde, dass sie jetzt alles nachgebaut haben, ist schon essentiell dafür, dass der Film sich auch da so creepy und so gut anfühlt. So, das glaube ich auf jeden Fall.
Ja, und ich finde, man hat auch sehr häufig, ich glaube, ich habe bei keinem Film so häufig diesen Gedanken, boah, ich würde so viel Geld dafür geben, einmal durch dieses Set zu laufen, weil ich finde, das sieht so cool aus und da einmal selbst so herumzuirren, das fände ich so toll.
Einmal im Backroom-Set fangen spielen.
Ja, ach, das wäre so toll.
Und sich dann verlaufen.
Ich hatte diesen Wunsch bis eben nicht, aber er ist jetzt in mir aufgekeimt, wo ich das höre.
Ja, das stimmt, das wäre cool. Aber ja, das haben sie auf jeden Fall genailed und ich glaube, auch ein Payne Parsons wusste ja auch, wie wichtig das ist. Ich meine, er hatte ja auch Hilfe am Set durch diverse Producer und so. Ich meine, der Junge ist 19 und sein erster Major-Film. Aber ich glaube, dass sie ihm schon auch vertraut haben, gerade in der Sache eben Optik und wie das alles sich anzufühlen hat, weil er hat ja nun mal gezeigt, dass er die Ahnung davon hat mit seinen Kurzvideos. Also ich finde, das passt auf jeden Fall. Da muss man gar nicht groß drüber streiten. Generell zum Film auch nochmal kurz, wer ihn noch nicht gesehen hat, kurz zur Story grob. Es geht vor allem um einen Möbelgeschäftbesitzer, der eigentlich gerne mal Architekt geworden wäre, aber leider sehr hart gefailt hat, Clark. Und der entdeckt in seinem Möbelladen per Zufall die Backrooms, die er in seinem Keller hat. Nämlich dort ist eine Wand, durch die man durchglitschen kann, wie es ja so schön heißt in der Lore, und landet dann in den Backrooms. Und der erkundet die dort quasi. Und zudem spielt noch seine Psychotherapeutin eine Rolle, die nämlich das Ganze erst nicht so richtig glauben will, aber als er dann selbst in den Backrooms so ein bisschen verschollen geht, forscht er quasi dann hinterher und landet dort ebenfalls drin. Das nur mal so ganz grob erstmal als Geschichte. Und ja, was der Film ja auch als Einstieg macht, das denke ich ist auch ein Ding, was ganz klar auf seine Nase gegangen ist. Der Film fängt ja schon an mit so einer Found-Footage-esken Szene, die natürlich sehr an die Serie, an seine YouTube-Serie erinnert. Ne? Wir haben einen Mitarbeiter von dieser Async-Firma, die gibt's ja auch in der Serie. Also auch da merkt man, er hat diese Namen und diese ganzen Strukturen übernommen. Und der durchforstet da die Backrooms. Überall sieht man ja auch so wissenschaftliches Material rumstehen und irgendwelche Behälter und Computer und Kabel. Und man sieht also schon, da ist schon jemand drin gewesen. Ja, das ist nicht irgendeine Person, die da verloren drin ist. Und es ist einfach nichts, sondern man sieht ja schon, dass da offensichtlich Wissenschaftler oder irgendeine Einrichtung drin rumforscht. Und der wird ja dann gejagt von irgendeiner Entität. Wie wir später dann ja erfahren, wissen wir ja schon, wer es ist, dann quasi jetzt, nachdem man den Film gesehen hat, und wird dann da eben, wahrscheinlich getötet. Und diese ganze Anfangsästhetik fand ich halt richtig geil, weil das ja genau das ist, was die Serie hergibt. Du hast genau diesen Found-Footage-Stil, diesen VHS-Stil, aber diesmal trotzdem in einem richtigen Set, was auch nochmal richtig geil ist, wie Danny ja schon gesagt hat. Und ich fand den Auftakt auch nochmal, das war so wirklich dieses, das ist das, was ich sehen wollte. Als ich den Film angefangen habe zu gucken im Kino, so war so, genau das wollte ich sehen, wenn du von YouTube gerade kommst. Wie ging es euch da mit der Eröffnungsszene?
Ich war direkt Feuer und Flamme. Also es hat mich so auch, ich kann es jetzt nur so tausendmal sagen, weil ich finde, die Backrooms zeichnen sich halt wirklich so da durch diese Sogwirkung aus. Und das hat es halt wirklich mit diesem Anfangs-Found-Footage-Clip auch für mich total getan. Und ich hab mir die ganze Zeit gedacht, oh, wenn dieser Film auf diesem Level wirklich konstant weitermacht, 10 von 10, und der macht dann ja später was anderes, aber da reden wir auch später nochmal drüber. Mhm. Aber ich finde wirklich, für diesen Auftakt ist es so komplett gelungen. Hat auch wirklich, muss ich sagen, so dieses eerie Gefühl und vor allem auch den Gruselfaktor für mich auch nochmal so echt aufgedreht, wo ich sagen muss, dass ich die Backrooms-Kurzfilme von ihm gar nicht mal so gruselig fand, wie jetzt zum Beispiel so diesen ersten Found-Footage-Clip gefühlt von dem Film. Also ich finde, da ist an horrormäßigen Level noch ein bisschen was hochgeschraubt worden. Wie siehst du es, Franzi?
Ähnlich. Also man hat auch so, ich habe mich auch ein bisschen im Kino umgeschaut, weil der Saal recht voll war. Und als der Film so losging mit der Szene, hat man so bei den Kennern, sag ich mal, oder Kennerinnen so richtig gesehen, wie alle so zufrieden genickt haben. So, ja, das wollten wir sehen. Und ich fand die Anfangsszene auch richtig, also ziemlich, also was heißt gruselig? Ich habe die ganze Zeit auf einen Jumpscare gewartet. Aber ich habe mir auch gedacht, ja, genau das möchte ich von dem Film, weil ich bin auch ohne Erwartungen rein, habe gedacht, mal gucken. Ich hatte eine Vorstellung und der Anfang, also diese Anfangsszene fand ich richtig gut. Meine Freundin auch, die saß neben mir, die hat sich bei einem Jumpscare zu Tode erschrocken, muss man sagen, weil sie damit anscheinend nicht gerechnet hat. Aber ich fand die Anfangsszene richtig, richtig stark und gut.
Ja, ich gebe dir auf jeden Fall recht, Lenny, mit dem Creepy. Ich finde auch, dass es creepiger ist, weil die Serie, wie gesagt, dazu kommen wir auch später nochmal, der Film hat ja jetzt quasi in einer neuen Version noch eine After-Credit-Scene. Die ist deutlich mehr wie die Serie, die YouTube-Serie. Diese erste Einführungsszene, finde ich, ist schon filmischer, denn die YouTube-Serie ist ja doch auch oft sehr wissenschaftlich. Also da geht es ja sehr viel wirklich um dieses, wie man die Backrooms so erforscht, richtig? Und das Opening hier mit auch dieser Möwe und so. Da habe ich mich auch nämlich einmal gut erschrocken, als die einmal da so aus der Tür rausgeflogen kommt. Die hat schon höheren Suspense-Faktor. Das auf jeden Fall. Das sehe ich auch so. Aber ja, das Opening auf jeden Fall, können wir schon sagen, finde ich auch, das ist wirklich genau die Essenz, die das Ganze einfängt irgendwie. Aber ja, wie du sagst, der Film macht ja dann einige Sachen doch erstmal anders, dazu gleich mehr. Generell, dann haben wir schon gesagt, wie gesagt, dieses reine, wie man in die Backrooms ja auch kommt, wie man rein rauskommt, das haben sie auch übernommen. Es gibt also irgendwo so einen Glitch. Man kommt irgendwo durch eine Wand, durch ein Portal quasi in diese Welt. Das haben sie natürlich auch alles nicht verändert. Das bleibt ja alles gleich. Und eine Sache noch, die ich auch euch mal fragen wollte, weil dazu habe ich auch viel gelesen und das fand ich sehr lustig. Da wir ja hier, also das originale Bild stammt ja aus einem leeren Möbelgeschäft, so aus einem leeren Warenhaus, Möbelladen, tatsächlich in Wisconsin. Und der Ausgangspunkt ja im Film für die Backrooms-Geschichte ist ja hier auch dieser Möbelladen eben von Clark, der Hauptfigur. Und viele Fans sagen halt, das wäre halt auch, sehen es auch als klare Hommage an ein SCP, nämlich das SCP 3008, Gruß an unsere SCP-Files übrigens, ne? Also bis wir bei 3008 sind, dauert es noch ein bisschen, aber ihr bleibt ja dran. 3008 ist nämlich ein endloses IKEA-artiges Möbelhaus, in dem man sich verläuft, weil viele Leute sagen ja auch, der IKEA wäre selbst ein bisschen wie die Backrooms, bei denen ihre Gangführung. Und muss man ein bisschen sagen, stimmt. Und IKEA hat ja auch im Zuge der Backrooms-Marketing-Werbung jetzt auch selber Backrooms-Werbung gemacht, wo sie dann ihre Möbel in Backrooms gestellt haben und damit dann beworben haben mit den Preisschildern dran und so. Das fand ich auch sehr lustig. Und ja, ob es jetzt eine Anspielung ist oder Zufall und so weiter, aber ich fand es halt sehr lustig, dass viele Leute auch darin quasi eine SCP gesehen haben an dieser Überleitung mit dem Möbelgeschäft. Seid ihr mit SCP 3008 vertraut?
Nein, ehrlich gesagt nicht, muss ich zugeben. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass es vielleicht so eine kleine Anspielung sein soll, weil ich glaube, so die ganzen Urban Legend, Creepypasta Leute, ich glaube, die sind schon miteinander immer ein bisschen am Mingeln, kann ich mir vorstellen. Oder sie wollen halt so eine Liebeserklärung machen.
Ja, genau. Und ich glaube, Ken Parsons ist auch ein krasser Nerd. Deswegen traue ich ihm das zu.
Ey, voll. Also ich glaube auch so dieses, also mit der expliziten SCP bin ich auch nicht vertraut. Aber ich kann mir zu 100% vorstellen, dass er sich da irgendwie Inspiration geholt hat. Auch so diese Tatsache, dass dieser eine Weihnachtsraum ja auch ein Level ist, der Creepy, also der Backrooms Creepypasta Lore. Ich glaube so, dass er auf jeden Fall sehr viele Inspirationen daher geholt hat. Oder auch so, ich meine, in seinem allerersten Kurzfilm sieht man ja dieses berühmte Hotel von London Heathrow, wenn er einmal aus dem Fenster schaut, wo er 1:1 das Foto auch nachgebaut hat in seinem ersten Backrooms-Video. Also ich glaube auf jeden Fall, dass er da weiß, woher seine Geschichte kommt und dass er da gerne auch mal, glaube ich, ein Tribute dazu abgibt.
Ja, das glaube ich auf jeden Fall. Also wie gesagt, schaut es euch mal an. Verlinken Sie auch mal in den Shownotes SCP 3008. Wie gesagt, geht um ein Lost Place Super IKEA, aus dem man nicht mehr rauskommt.
Ja, aber so selbst wenn es das nicht ist, ich finde, es ist einfach ein schöner Rahmen, der gemacht wird, so dass so dieser Ursprung des Bildes ein leeres Möbelhaus ist und dann das dass es in den Film integriert wurde. Ich finde es einfach schön.
Ja, voll. Ist eine schöne Referenz und Übersprungshandlung. Ja, sprechen wir noch mal ein bisschen jetzt mehr um den eigentlichen Rahmen des Ganzen, um die Geschichte. Na, wir haben es schon gesagt, in der YouTube-Serie und auch generell in der Lore geht es ja vor allem entweder mehr darum, dass die Community sich halt diese ganzen Levels ausgedacht hat. Ne, du hast gerade schon angesprochen, dieses Weihnachtslevel. Es gibt Poolroom-Level, es gibt alles Mögliche. Ne? Es gibt unzählige verschiedene Levels, auf denen verschiedenste Wesen rumlaufen und so weiter und so fort. Oder eben es gibt halt die Serie, die das Ganze, wie gesagt, auch da ein bisschen erforscht, eher wissenschaftlich angeht, bis hin zu, kann man eine Bahn bauen durch die Backrooms, die auf der einen Seite reinfährt, auf der anderen wieder raus. Also da gibt es ja unzählige Dinge, die da aufgemacht werden und das alles eben eher aus einer wissenschaftlich oder zumindest erforschenden Perspektive. Das ist ja der Kern des Ganzen. Im Film natürlich hat man sich jetzt gedacht, für einen Kinofilm brauchen wir halt dann trotzdem irgendwas, was natürlich auch so ein gewisses Mainstream-Publikum, der Film hatte, glaube ich, große Erwartungen, natürlich irgendwie filmisch abholt. Wir brauchen ein richtiges Narrativ. Und deswegen ist die Geschichte ja natürlich viel dramaturgischer aufgebaut. Wir haben halt, wie gesagt, diesen Möbelhausbesitzer Clark. Wir haben seine Psychotherapeutin. Clark wurde laut seinen Aussagen von seiner Frau aus seinem Haus geworfen. Er ist sehr, sag ich mal, aggressiv, hat unterdrückte Aggressionen, ist ein ziemlicher Loner und ist vor allem wütend auf alles und jeden, weil er alles und jedem die Schuld gibt, außer sich selbst. Und die Rahmenhandlung des Films ist natürlich hier auch sehr psychologisch betrachtet. Was zum einen, beziehungsweise bevor wir auf die Psychologie auf die Backrooms übertragen kommen, mal generell, wie hat euch denn ganz, ganz generell diese Rahmenhandlung gefallen? Fandet ihr das für so einen Backrooms-Film irgendwie tauglich? Hättet ihr euch doch eher was anderes gewünscht, dass es vielleicht nicht so überhöht wäre oder nicht so arzi, sag ich mal? Wie ging es euch da, Franzi?
Also ich hatte am Anfang mal den Trailer geguckt und war super unsicher, okay, wird das ein Film, der mir gefallen wird? Weil ich musste selbst erstmal überlegen, okay, was erwarte ich denn jetzt überhaupt von diesem Film? Weil man kennt ja die Backrooms und ich habe gedacht, okay, wie will man das denn in einen Spielfilm setzen? Und als wir es dann so geguckt haben, muss ich sagen, habe ich schon für mich gemerkt, ja, ich finde, es ist ein guter Ansatz, sowas filmisch umzusetzen oder eine Rahmenhandlung reinzubringen. Also ich war dann zumindest mit der Idee dahinter ziemlich zufrieden.
Wie ging's dir, Lenny?
Ich würde auch mitgehen. Ich finde so diese psychologische Herangehensweise an die Thematik der Backrooms eigentlich auch so sehr interessant. Ich hatte anfangs diese große Befürchtung, dass der Film einen Ansatz wählt, dass die Backrooms wirklich nur kognitiv stattfinden und gar kein real existierender Ort sind. Da hatte ich so Angst, dass der Film dann so praktisch damit so aufbricht, aufgrund seiner Figuren und diesem Psychotherapie-Kontext. Aber dann bin ich dann doch sehr erleichtert gewesen, dass man praktisch nur so eine Erklärung dafür gesucht hat oder eine Deutung dafür draufgelegt hat. Trotzdem muss ich sagen, ich hätte mir einfach mehr von Async gewünscht. Also so das ist so der Fokus, den die Serie hat. Und das ist, finde ich, auch bis heute noch der interessanteste Fokus darauf. Mhm. Ich finde auch wirklich so, jedes Mal, als ich Mark Duplass im Film gesehen habe, also die Figur von Phil, war ich so, ja, bitte zeig mir mehr von ihm, so was er damit macht. Deswegen, ich finde natürlich für so ein Mainstream-Publikum funktioniert, glaube ich, diese Herangehensweise da mehr. Aber ich muss auch sagen, deren gesamter Trauma-Dump hat mich auch sehr häufig auch so ein bisschen kalt gelassen, weil ich es einfach wirklich so ein bisschen auch 0815 fand und dann wirklich so, manchmal wirkt es so wie in dieses Konstrukt der Backrooms so reingepresst und dass es sich nicht so, ja, organisch angefühlt hat einfach, meine Meinung.
Ja, ja. ich stehe ein bisschen zwischen euch beiden, also ich finde auch so, die Grundidee kannst du, finde ich, so machen. Finde ich völlig fein, weil ja auch das, wir haben es ja schon gesagt, die Rahmenhandlung funktioniert ja auch gut in diesem Setting. Und ich finde Clark auch eine prinzipiell interessante Figur und dass sie auch versuchen, das Ganze, und ich bin voll bei dir, ich hätte auch am Anfang, stell dir vor, weil du meinst das doch so, Lenny, ne? Du hast am Anfang Angst gehabt, dass es die Backrooms nicht gibt, sondern dass quasi alles nur in seinem Kopf stattfindet und er verliert sich in seinem Kopf, in seinen Gedanken und das sind die Backrooms so. Das wäre ja Katastrophe gewesen.
Ja.
So, also dass es die wirklich ja gibt, ist ja schon mal ein wichtiger Ausgangspunkt. Aber so, dass sie halt wirklich sagen, okay, wir brauchen halt diese zwei Figuren, wir brauchen halt diese psychologische Ebene, wir brauchen eine gewisse Tiefe, wir brauchen eine Emotionalität da drin mit seiner Vergangenheitsgeschichte und so weiter. Das verstehe ich alles. Es war mir halt auch so ein bisschen formelhaft, weil es halt natürlich, man kennt das Studio, man kennt die Filme von A24 ein bisschen, wenn man halt da bewanderter ist. dann kannst du dir recht schnell ablesen, worum es so im Kern geht, weil A24 gerade diese Themen, wir verbinden halt irgendwie Genre oder Horror oder mit eben psychologischer Ebene und alles ist immer eine Referenz auf den psychischen Zustand der Figuren. Das kennt man halt von denen. Und dass sie das hier bei Backrooms halt auch machen, war mir echt beim, ich habe ihn zweimal im Kino gesehen, beim ersten Mal gucken war ich schon die ganze Zeit so ein bisschen so, ach nö, jetzt macht euch doch nicht genau das, was ich befürchtet habe. Aber es hat dann trotzdem besser funktioniert, als ich dachte. Von daher finde ich auch, ich verstehe halt, dass man natürlich nicht einen Kinofilm rausbringen kann, der 10 Millionen gekostet hat und lässt dann nur Leute mit einer Handkamera durch ein Backrooms laufen. Natürlich, das kannst du für ein breites Publikum, das halt abgeholt werden soll, kannst du das nicht machen, das verstehe ich. Und es sind ja trotzdem noch genug Anspielungen und kleine Details ja drin für Fans. Aber deswegen finde ich die Rahmenhandlung an sich gesehen so auch völlig in Ordnung. Es braucht halt irgendwie ein bisschen Fleisch so, ne? Das finde ich halt auch. Das ist in Ordnung. Wenn wir jetzt halt mal wirklich im Detail mal drüber sprechen, eben so die Backrooms so in dem Film dann eben auch als Metapher halt. Also es ist ja ganz klar, dass ja trotzdem auch die Backrooms existieren im Film. Das ist ein Fakt, das ist ein richtiger Ort. Aber natürlich sollen sie wirklich, natürlich, was du eben auch gesagt hast, die sollen schon ein bisschen die psychologische Ebene widerspiegeln, wenn auch nur so im Subtext. So klar geht da rein zwar, das ist alles faktisch, physisch da, aber das, was er darin erlebt, soll ja genauso seinen psychischen Gesundheitszustand eben widerspiegeln, ne? Wir haben einmal Sachen wie, er war mal Alkoholiker, wie gesagt, er hat eine Scheidung hinter sich, die auf jeden Fall unschön war. Und wie gesagt, er ist sauer, weil er sein Architektenleben nicht so funktioniert, wie er es gerne hätte, oder dass er diesen Job nie so ausüben konnte. Und das alles spiegelt sich ja so ein bisschen dann irgendwie in den Backrooms wieder. Wie fandet ihr das denn generell als Idee, dass die Backrooms so, auch wenn es sie gibt, wenn man sich daran wirklich aufhalten kann, trotzdem so ein Spiegel der eigenen Psyche dann sind? Franzi?
Also die Idee ist cool. Weil ich mochte die Idee eigentlich schon ziemlich gern, weil es bietet sich ja an, so die leeren Räume, endlosen Räume, das ist dann und dann diese einzelnen Gegenstände, die man da finden kann, fand ich schon eine gute Idee eigentlich. Und ich finde, das haben sie auch ziemlich gut dargestellt.
Aber würdest du denn sagen, also das ist ja was, was jetzt quasi in der Ursprungspasta oder in der Legende ja überhaupt nicht der Fall ist. Also, ne, das ist ja wirklich alles immer eher so. Es sind halt einfach sehr skurrile Orte, die einfach Dinge machen, die der Mensch nicht versteht. Und man geht halt rein und versucht, sie irgendwie zu ergründen. Das ist ja eigentlich so die Ursuppe. Und jetzt hier im Film hinzugehen, zu sagen, so die Backrooms so von der Logik her spiegeln so das wider, was die Realität irgendwie auch macht, nur halt völlig verworren und falsch. Und wenn Menschen halt sich daran aufhalten, dann adaptieren sie quasi so den Geisteszustand der Menschen so. Das ist ja schon nochmal eine krasse Erweiterung der Lore, eine eigene Idee für den Film. Hat das vielleicht denn trotzdem auch funktioniert? Also, oder warst du da schon, also konntest du das gut annehmen oder warst du so, ihr versaut mir gerade irgendwie das eigentliche Konzept der Backrooms oder war das fein für dich?
Also ich muss sagen, so die ganzen Gegenstände, dies, das fand ich cool, dass man ja da immer so ein bisschen was gefunden hat. Die verzerrten Menschenkopien, die fand ich all, muss ich zugeben.
Die fandst du all?
Ja, da dachte ich mir so, na, weiß ich jetzt nicht. Also ich habe mich am Anfang tierisch erschrocken und dachte, ach du heiliger Bim, was ist das denn? aber dann, um jetzt schon mal ein bisschen weiterzugreifen, wo Clark ja dann den einen da so aufwühlt und sagt, ach, die kann man ja essen, da dachte ich so, okay, das fand ich ein bisschen too much, ehrlich gesagt. Also ich fand die Idee cool, ich mochte das auch mit den ganzen Gegenständen, auch mit dem T-Shirt, was man da so alles finden konnte. Mhm. Das mochte ich und die Idee, so die Psyche spiegelt sich in den Backrooms wieder, finde ich einen super coolen Ansatz und ich fand es cool bis zu dem Punkt, wo diese Menschenkopien da aufgetaucht sind. Das war mir dann too much.
Schritt,
das war
ein
dann
Schritt so, zu viel.
Richtig, das war dann so dieses, ja, wir müssen ja diesen Monstern Wesen oder muss ja irgendwas symbolisch darstellen oder irgend so eine Schreckensgestalt haben und das fand ich dann ein bisschen too much, ehrlich gesagt. Ja. Gerade wo er die dann so auffühlt, da dachte ich so, oh nee, bitte nicht, lass es. Und ich wollte einfach wissen, wie die schmecken. Das kommt auch noch dazu. Ich dachte so, diese Frage muss doch beantwortet werden, wenn ihr sie schon aufmacht.
Die ganze Szene war eh eigentlich nur ein Meme von ist es Cake?
True.
Wie ging's dir, Lady?
Ja, ich würde, glaube ich, ähnlich damit gehen. Also ich finde auch diesen Punkt mit den Menschen, den Franzi aufgemacht hat, finde ich auch so ein bisschen befremdlich, weil es ja so ein bisschen die gesamte Essenz der Backrooms so wieder zunichte macht, weil es ist ja so dieser Aspekt, es ist menschenleer, wenn, dann gibt es nur so Monster und Entitäten, wie zum Beispiel Bakterien, riesige Bakterien oder so, aber natürlich sind es auch keine richtigen Menschen, das muss man natürlich auch sagen. Und ja, aber für mich macht das so ein bisschen kaputt, weil rein theoretisch müsste es dann ja von jedem einzelnen Menschen da eine Kopie geben. Und das bedeutet ja, die Backrooms sind praktisch überfüllt mit Menschen. Dann aber auch gleichzeitig wiederum nicht, weil wir haben das erste Mal jetzt auch in diesem Film diese Größe der Backrooms das erste Mal wahrnehmen können. Und erstmal, dass es so richtig spürbar ist, wie groß diese Backrooms eigentlich sind. Und deswegen kann man da, glaube ich, dann gut die gesamte Menschheit drauf verteilen und man stößt auch immer noch stundenlang auf keinen einzigen Menschen. Aber trotzdem hat es für mich so vom Grundkonzept ein bisschen kaputt gemacht. Trotzdem fühlt es sich auch so ein bisschen an wie so eine weitere Erklärung, so ein bisschen on top. So das ist eine Deutungsmöglichkeit, die gibt dieser Film, muss aber auch irgendwie nicht zu 100% stimmen. Denn ich frage mich auch die ganze Zeit, ob Kane Parsons, wenn er den Film auch mitgeschrieben hätte zu 100%, ob er diese Erklärung überhaupt mit reingebracht hätte. Ob wir jemals, wenn nur die Webserie vorangeschritten wäre, ob wir diese Deutungsmöglichkeit jemals bekommen hätten. Weil ich würde nämlich eher sagen, nein.
Ja, da bin ich bei dir. Das glaube ich auch. Also ich glaube auch generell, dass halt der größte Faktor für diese Geschichte, die da drum gesponnen wurde. Also einmal natürlich die Hauptgeschichte um die Figuren, aber dann auch eben so die Backrooms müssen aber jetzt auch irgendwas bedeuten. Das wird schon vom Studio gekommen sein. Die werden klar gesagt haben, wir brauchen da ein bisschen mehr Fleisch, ne? Einfach nur eine Kamera da reinhalten und gucken, was passiert. Das ist halt nicht genug. Und deswegen glaube ich auch, das ist jetzt nicht, glaube ich, sein größter Wunsch, glaube ich, gewesen, würde ich mal behaupten. Aber ich glaube, es war so ein bisschen gezwungen, dass er da irgendwas mit reinbringen muss. Und ich finde ja diese Idee zu sagen, die Backrooms sind für jeden Menschen was anderes. Also jeder, der da reingeht, erlebt da drin so was anderes, was seine Vergangenheit, seinen Kopf irgendwie alles mitbringt. Und jeder sieht darin was anderes und sieht darin auch andere Menschen, die ihm irgendwie nahestehen oder irgendwas mit ihm zu tun haben. Das finde ich auch gar nicht so blöd. Aber ich bin auch bei dir, Franzi. Ich finde auch, dass es so ein bisschen, es ist halt ein bisschen plump. Gleichzeitig wieder. Also klar waren diese verzerrten, diese Kopien waren schon cool anzusehen irgendwie. Aber ich finde auch irgendwie, das steht halt für mich nicht für Backrooms. Das war mir ja schon wieder so zu typisch Horror, Gruselkabinett und so. Und obwohl diese Sequenz ja auch, wenn sie dann auch da an dieser Weihnachtsebene sind, da ist ja auch nochmal mit in der Mitte des Films so ein Found-Footage-Part eben, der auch sehr an die Serie erinnert. Das ist ja schon creepy, ne? Wenn da hinterm Weihnachtsbaum plötzlich die Frau da auftaucht und so. Gar keine Frage. Aber es ist eben dieses typische Hollywood-Creepy und nicht mehr dieses Internet-Legenden-Creepy. Das war mein Hauptproblem.
Ich finde halt, bei den Backrooms-Videos jetzt bei YouTube mag ich das immer, wenn da halt Monster dies, das auftauchen, dass man die ja meist immer nur ganz kurz sieht, weil die filmende Person ja dann immer sofort losrennt.
Ja.
Und das hätte ich mir mehr gewünscht, weil ich finde immer generell bei Horrorfilmen, die Stars, sobald man Monster zu sehr sieht, nimmt das immer so ein bisschen den Schrecken irgendwie raus. Und gerade dadurch, dass die Backrooms ja auch sehr hell sind und ja alles gut ausgeleuchtet ist, hätte ich es irgendwie ein bisschen cooler gefunden, wenn man die gar nicht so viel gesehen hätte, sondern die eher mal so ein bisschen so sneaky mal im Vorbeigehen, oder dass mal irgendjemand die Kamera fallen lässt. Oder je nachdem, wenn man halt ein Found-Footage-Part hat, dann sieht man da was laufen, was dann Clark zum Beispiel nicht gesehen hätte.
Mhm.
So, für mich war eine der gruseligsten Szenen zum Beispiel, wo die Psychologin dann so dort durchläuft und du siehst Clark so ganz kurz so um die Ecke lunzen und zurückgehen. Ja, das fand ich war einer der gruseligsten Parts, weil ich mich voll verjagt habe und mir dachte, iu, was war denn das gerade? So, das fand ich dann halt so ein bisschen, weiß ich nicht.
Ja, voll. Und deswegen, ich glaube, deswegen sind aber auch eben die Found-Footage-Parts im Film echt, finde ich persönlich, auch die besten, weil da genau diese Momente sind. Am Opening siehst du ja auch nicht genau, was da ist. Du siehst nur, da ist was, es wird losgerannt, es wird geflucht und so. Und dann kommt irgendwas und du siehst es aber nicht. Oder genauso dann eben mit seinem Run durch die Backrooms, wo du kurz auch diese Poolrooms siehst und so. Das ist halt so geil. Und du siehst alles nur so kurz angeschnitten und alles ist so weird. Und ich glaube, davon hätte ich natürlich gerne mehr gehabt. Ich glaube, hätten wir alle gerne mehr gehabt im Film.
Ja.
Weil das ist halt so die Essenz, finde ich, von Backrooms und einfach auch von der Serie und von der Lore. Und ich finde, den Rest kannst du schon machen, aber es hat dann sehr überwogen einfach natürlich. Ne? Also diese Found-Footage-Sequenzen kommen halt sehr kurz und haben wir vorhin schon mal gesprochen kurz. Es gibt quasi jetzt auch nochmal eine neue Version des Backrooms-Films, wo nochmal als After-Credit-Scene, also nach dem Abspann, kommt nochmal eine Sequenz, die auch nochmal genauso inszeniert ist, eben in so einem Found-Footage-Stil mit Handkamera und so weiter. Und die ist auch nochmal sehr wissenschaftlich aufgebaut, wo eben nochmal Async-Forscher aus der Serie eben die Backrooms untersuchen, nochmal so Schilder finden, die auch in Clarks Möbelgeschäft waren und so weiter. Und auch da gibt's am Ende dann nochmal so einen eine Monsterkonfrontation, aber auch hier sieht man nicht zu viel. Es ist nur sehr hektisch und das war auch nochmal irgendwie ganz cool. Aber genau diese Elemente, glaube ich, und das sind ja auch die YouTube-Fans vor allem sehen wollten. Und da gab es ja auch dann auf Reddit und Co. auch sehr viele negative Stimmen, dass den Leuten das echt zu wenig war. Es gab ja sogar Behauptungen von wegen Kane Parsons hat den Film gar nicht selber gedreht, das ist ja gar nicht sein Stil und so weiter. Also natürlich Quatsch, aber ja, die Leute, glaube ich, gerade die Hardcore-Fans so von seinem Kurzfilm waren gar nicht so begeistert in großen Teilen, weil es von genau diesen Elementen zu wenig gab. Ja, aber wie gesagt, ich verstehe auf der einen Seite halt, warum das Studio es halt irgendwie braucht, dass es ein echter Film ist, so ein richtiger Film mit Handlung und Spannungsbogen und so weiter. Aber natürlich, wir wollen natürlich eigentlich ein bisschen gerne mehr sehen von diesem ganzen Unerklärlichen. Und deswegen bin ich da auf jeden Fall auch bei dir, Franz, hier gerade was diese ganzen zu deutlichen Figuren und so angeht, Monster angeht. Das hat mich auch rausgerissen, echt. Vor allem diese Dinner-Szene, wo sie dann wirklich da am Essenstisch sitzen, ne, mit dem, wie du sagst, mit diesem Essen. Das hat mich halt so an wirklich auch so Filme, so klassische Horrorfilme erinnert. Das war so ein typisches Horrorfilm-Setup. Das hätte auch irgendwie so ein Texas Chainsaw Massacre sein können. Irgendwie komische Figuren in der Ecke und am Tisch eine Situation. Das war so Standard irgendwie.
Ja, da hat der Film mich auch so sehr, sehr verloren an dem, an der Tischszene. Ich muss so sagen, ich habe den Film jetzt dreimal geschaut und bei jedem Rewatch habe ich mir gedacht, oh nein, gleich kommt noch diese Tischszene. Und dann musst du,
das ging mir beim zweiten Mal aber auch so.
Und dann musstest du diese Tischszene so wirklich überbrücken und ich finde auch wirklich, das ist so leider auch wirklich so die größte Schwäche dieses Films ist diese gesamte Tischszene, auch weil der dann auch so ein bisschen comichaft böse wird, habe ich im Gefühl, so auch diese Kühlschrankszene, wo dann hier der Kopf von der Mitarbeiterin von Clark so drin ist, wo ich so war, ach, sorry, aber das ist wirklich schon so ein bisschen lächerlich auch und ich finde da verliert er sich dann auch so in Erklärungen und dadurch fühlt es sich auch so sehr lang an und wirft einen, finde ich, auch so wieder komplett aus diesem Sog, den der Film die ganze Zeit vorher aufgebaut hat, auch so ein bisschen raus und das finde ich so sehr sehr schade und ich finde auch, das ist so wirklich so exemplarisch, kann man diese Szene echt so als so die Probleme von dem Film auch immer so herauspicken, habe ich im Gefühl.
Ja, das ging mir echt auch so, auch beim zweiten Mal, ja, war ich auch so, oh nee, gleich kommt diese Szene, das ist so langweilig. Ja, das ist wirklich ein bisschen, das normalisiert das Ganze für mich zu sehr. Ich wollte halt Backrooms, dass das schön abgefuckt und weird ist und solche Szenen haben es für mich halt dann so, das war dann dieses typische Einmaleins, wie man Horror macht, so, ja, okay, kennen wir halt, ne. Aber ja, du hast jetzt schon gesagt, okay, du hättest auf jeden Fall gerne mehr Async drin gehabt, Danny, auf jeden Fall habe ich auch dabei. Was sind sonst noch für euch so Sachen? Was hättet ihr euch noch sonst noch mehr eher gewünscht im Film, statt eben dieser typischen Horrorszenen? Hat euch was gefehlt? Hättet ihr noch gerne mehr Elemente auch aus der Lore, aus verschiedenen Levels gehabt? Was hättest du noch sonst gern drin gehabt, Franzi?
Pool-Levels. Ganz klar. Ja, ich wollte unbedingt diese Poolrooms sehen. Ja. Man hat sie ja einmal so ganz kurz, ja, für ein paar Sekunden.
Ja.
Ja, und ich dachte mir, oh mein Gott, ja, jetzt geht's ins Pool-Level. Und meine Freundin auch so, die liebt die Pools, so, wir müssen immer Pool-Videos gucken. Und sie dann so, oh geil, und dann waren wir wieder weg. Und ich dachte mir so, oh nee, bitte nicht. Also die hätte ich gern mehr gehabt und ich hätte auch gern mehr Async gehabt, muss ich sagen. Es wurde ja zwischendurch immer mal so ein bisschen gezeigt und das fand ich auch richtig cool, wenn das dann mal so umgeschaltet ist, wie er da mit seiner Familie Fernsehen guckt, da dachte ich so, oh, wie spannend. Und die Ideen fand ich richtig cool, dass er dann so erkennt, ah, Moment mal, den kenne ich doch. So, das hat mir ein bisschen gefehlt, besonders aber die Pool-Levels. Das hat mich wirklich persönlich angegriffen, muss ich zugeben.
Das war auch so ein fieser Teaser.
Er
schwenkt da einmal rein, du siehst so, oh, geil, und weg. Du bist so,
ja,
also,
das war voll fies.
Ja.
Ja, ey, ich hätte auch gerne noch mehr von gesehen. Ich frage mich ja wirklich, die ganze Zeit, und ich glaube, ich kann da keine so richtige Antwort drauf finden, ob ich diesen Film als gesamten Found-Footage-Film wirklich besser gefunden hätte. Dann wiederum frage ich mich die ganze Zeit, ich glaube, es ist auch wirklich schwer, so auf knapp 2 Stunden, glaube ich, eine logische Erklärung für die ganze Zeit Handkamera auch so zu finden. Ich hätte es natürlich irgendwie gerne gehabt. Ich persönlich hätte mir auch wirklich, glaube ich, sehr viel mehr aus, ich wiederhole mich nur, aber aus der Perspektive von Async gewünscht, weil ich finde da, als ich dann nochmal diese Extended-Version, also Everything Must Go heißt ja dieser Zusatz mit den 16 Minuten Bonus-Post-Credit-Scene, da ist mir nochmal aufgefallen, das ist für mich so der Kern von den Backrooms, so dieses geile Storytelling aus so dieser Diegese der Welt, so diese Erklärvideos zu zeigen, die dann wirklich vielleicht nicht so viel Horror drin haben, aber die wirklich sehr viel mehr von dieser Welt erklären. Und das finde ich so toll. Und das hätte ich, glaube ich, gerne mehr gesehen, als er dann wirklich so diesen dramatischen Fokus. Ja, Aber meint ihr, hätte dieser gesamte Film als Found-Footage-Film funktioniert?
Ich persönlich mag Found-Footage-Filme, muss ich sagen. Also für mich hätte es voll funktioniert. Ich glaube, was auch cool gewesen wäre, ich überlege dann immer, wenn ich manchmal so teilweise unzufrieden bin, was hätte ich denn gemacht? Ich glaube, es wäre auch cool gewesen, hätte man vielleicht ja eben mehr Async gehabt, dass man so ein bisschen halb-halb gemacht hätte. Vielleicht so eine Perspektive Clark, wo man die vielleicht mal ab und zu weghuschen sieht und sie lassen ja auch ein paar Sachen liegen. Oder man sieht ja, da waren sie gewesen, und dass man es danach vielleicht dreht und dann mal aus denen ihre Perspektive das zeigt.
Ja, finde ich auch spannend.
Wie die halt Sachen hinstellen, dies, das hätte ich auch ganz cool gefunden.
Ja, genau. Wie man sieht zum Beispiel, wie sie diesen Aufsteller hinstellen, der immer richtig. Hallo auf den verschiedenen Sprachen wiederholt, und dann siehst du, wie er darauf trifft. Auch spannend. Ja, hätte auch funktioniert. So. Und auch deine Frage, Lenny. Ich meine, ich glaube, es gibt kaum sogar einen Film, wo man, glaube ich, Handkamera mehr verteidigen könnte als hier. Weil du könntest halt, also Async rennt eh immer mit Kameras rum, weil die das Ganze dokumentieren. Easy. Und ich meine, Clark, wir haben ja die Sequenz, wo er sich da bei seinem Kollegen, der sein geiles Piratenwerbevideo gedreht hat, die Kamera leiht. Und dass er natürlich als super Interessierter, der halt Pläne zeichnet, das Ganze auch aufnehmen will, hätte man, also ich glaube, das wäre super easy rüberzubringen, warum man da drin ganze Zeit filmt. Glaube ich schon. Und ja, ich glaube, es wäre natürlich trotzdem ein ganz anderer Film geworden, weil dann hättest du, glaube ich, schwerer diese psychologische Filmebene reinbringen können. Es wäre einfach ein anderer Film, aber vielleicht wäre es der bessere Film. Vielleicht wäre es der zumindest auch näher dran wäre am Ausgangsmaterial. Das glaube ich schon.
Ja, vielleicht. Ich glaube, was bei mir auch immer noch so einfach ein riesiges Fragezeichen ist, was ich gerne auch irgendwann mal geklärt haben möchte, ist diese Sonne, das ist hier so, Kane Pixels baut es hier sehr häufig an. Der hat, glaube ich, der macht ja auch noch Musik nebenbei, und der hat so eine EP, wo die ganze Zeit der nennt es, glaube ich, Kind Old Sun, es ist so einfach eine Sonne, und die kommt wirklich auch sehr häufig im Film vor, so auf Gemälden und sonst irgendwas. Mhm. Ich weiß nicht, ob ihr das gerade im Kopf habt.
Ist die nicht auch auf dieser Wandzeichnung?
Ja.
Die sie entdeckt? Wo dieses Fenster schon. Auch ist, dann nicht auch eine Sonne oben drauf? Oder ist nur das Fenster ganz oben? Aber ich weiß, was du meinst, ja.
Ja, ich glaube, das sind so diese Easter Eggs, die er dann doch eingebaut hat, wo ich mich dann jetzt immer noch im Nachhinein frage, okay, gut, ich will doch noch mehr wissen. Ich glaube, es gibt noch wirklich sehr viel zu entdecken.
Ja, ich glaube schon, dass er auch einige Codes hat, so.
Ja, 100%.
Die auch bestimmt vielleicht noch nicht alle erklärt sind, sondern die er einfach nur referenziert und noch nicht alles 100% klar ist, was er damit aussagen will, ja. Ja. Ja, ist spannend. Also wie gesagt, es war keine Mutmaßen, aber ich glaube auch, zumindest im Found-Footage-Stil hätte uns das, zumindest uns dreien hier, das zumindest mehr gegeben, oder wir hätten uns mehr an das Originalmaterial irgendwie erinnert. Von daher, ja, aber man kann es halt nicht sagen, natürlich. Ne? Und ich glaube, für eine breite Masse funktioniert er so, wie er jetzt ist, trotzdem am Ende besser. Und ich meine, das Ding ist, wir reden ja auch ganze Zeit von Horrorfilmen. Ich finde mich auch, dass vielleicht auch nochmal eine These, würde ich mal interessieren, was ihr dazu sagt. Ich finde ja auch nicht, dass Backrooms zwingend Horror sind, sondern ich finde Backrooms eher, ich finde es faszinierend, aber nicht wirklich, also es muss gar nicht erschreckend sein. Es ist eher so faszinierend, maximal eher so beklemmend oder einschüchternd, aber es ist, finde ich, auch gar nicht dieser klassische Horror, den ich bei Backrooms habe. Wie ist das bei euch? So rein vom Gefühl her. Also deswegen, vielleicht geht der Film da sogar in seinen Horrorsequenzen sogar oft den falschen Ansatz. Weil viele Leute auch im Netz gesagt haben, ich fand den Film null erschreckend. Aber das ist es ja. Ich glaube, Backrooms müssen oder sind eigentlich auch gar nicht erschreckend. Sie sind eher, finde ich, faszinierend und beklemmend.
Ich würde da mitgehen. Ich finde es auch so, diese Faszination ist eigentlich das, worum es hier geht. So dieses so nicht wissen, was es genau ist, aber es erklären zu wollen. Ich finde, das ist ja auch so ein menschlicher Urinstinkt, so eine Begründung für etwas zu finden. Auch dieses ganze Expeditions-Adventures, die da die ganze Zeit Plan. Ich finde, das ist das, was mich daran auch so juckt. Und ich glaube auch, dass ich eigentlich keine Antwort haben möchte, was die ganzen Backrooms sind, weil ich glaube, darin liegt auch so ein bisschen der Reiz, so dieses so, dass man es die ganze Zeit begründen möchte, aber vielleicht niemals eine Antwort bekommt. Und ich glaube, keine Antwort zu bekommen, ist, glaube ich, die beste Antwort, die man bekommen kann.
Absolut. Weil ich finde auch immer so, das Faszinierende ist ja so dieses Unbekannte, was man nicht so erklären kann oder was man nicht so greifen kann.
Und natürlich kommen da so einzelne gruselige Aspekte raus, aber ich glaube, so Faszination überwiegt auf jeden Fall gegenüber Grusel.
Ja, auf jeden Fall. Und ich glaube, das ist auch ein Thema generell, was sich ja auch durch Ende mit Schrecken als Podcast zieht. Wir haben zwar, wir haben unsere Openings, unsere Einspieler sind Grusel, Aber sonst machen wir ja auch eigentlich nur so Enthüllung von Mysterien und eher Aufklärung oder Wissensvermittlung und eben ja, den Reiz ausspielen. Und ich glaube, das ist auch, was Backrooms halt eigentlich eher macht. Deswegen fände ich genau, deswegen glaube ich, sind wir uns einig, dass diese Perspektive aus Async mehr spannender wäre. Weil die dem Ganzen ja auf der Spur sind und die können vielleicht Antworten liefern, die wir gerne hätten.
Total. Also ich glaube auch so dieses so, im Kopf spinnt man sich Sachen auch immer noch krasser und gruseliger und extremer, als es eigentlich ist. Also ich finde auch, das ist ja das Gleiche so, was in Wirklichkeit ist mit Cold Cases. Ich kann jetzt zum Beispiel so Dyatlov Pass einfach mal so in den Raum werfen. So.
Ja.
Das ist etwas, was so extrem absurd ist und man spinnt sich im Kopf wirklich die absurdesten Sachen, die da vielleicht passiert sind, und vielleicht ist die Realität, was passiert ist, gar nicht mal so krass, und dann ist es eventuell sogar enttäuschend, also insofern man bei sowas hier enttäuschend sprechen kann, bei einem True-Crime-Fall. Aber ich finde wirklich so, das, was so Cold Cases und so Mysterien, Urban Legends und so ja ausmacht, ist ja eben so diese Tatsache, dass was hat es damit auf sich, und dass man sich so selber das praktisch so seine eigene Welt im Kopf schafft auch.
Ja, auf jeden Fall. Und vielleicht auch gerade bei solchen Themen wie Dyatlov Pass, da macht ja auch, ist ja auch sowas wie das Nichtgesagte, sorgt ja dann auch erst für die Beklemmung. Also gerade weil der ja auch so unaufgeklärt ist, man einfach nicht dahinter kommt, das sorgt ja auch dafür, dass der immer noch besprochen wird, der Fall. Ne, wird jetzt irgendwann endlich mal irgendwie sagen, ey, ich habe jetzt hier klar Beweis, XY ist passiert, dann wären ja auch alle so, ach so, na dann. Dann wäre auch der Reiz weg. Also gerade bei solchen mysteriösen Fällen, ich glaube, da ist ja auch der Reiz da eben, dass man immer dieses 1% Ungewisse hat. Und so sind ja auch die Backrooms. Selbst wenn Async da 20 Stunden rumläuft, du hast immer noch nicht alles, du weißt immer noch nicht genau, was los ist, oder kannst es vielleicht auch nie erklären. Und ich glaube, das hätte genau diesen Punkt ausgemacht, wenn man mehr aus der Perspektive gesehen hätte. Und vor allem auch eben, du hast auch schon vorhin die Szene angesprochen, Franzi, wie er dann zu Hause da sitzt, ne, der Async-Mitarbeiter bei seiner Familie und so. Genau, die führen ja auch ein Leben. Und dann erzählt er ja aber auch später, ja, ich bin täglich aber auch 20 Stunden gefühlt hier drin. Ich würde auch gerne mal sehen, wie kommt er denn in die Backrooms zum Beispiel? Zeig mir mal seinen Arbeitsweg zum Beispiel. Sowas einfach. Das hätte ich viel tausendmal spannender gefunden als jede Dinner-Szene in dem Film.
Ich finde da auch jetzt so das Spannendste ist eigentlich, was mit Dr. Mary Klein jetzt passiert. Ist sie gezwungen, dem Projekt beizuwohnen? Also es ist so, das ist so, da wirklich beginnt eigentlich das Spannende nach diesem Film. Und wenn dann praktisch Async in Erscheinung tritt und da jetzt irgendwie eine Kooperation zustande kommen muss mit ihr. Und ich finde auch so eben dieses Interessante, was Phil, also Mark Duplass, so zum Schluss sagt, wir freuen uns über jedes kleinste Detail, was wir mehr über diese Backrooms wissen können. Und ich finde, das ist auch so wirklich so diesen Reiz, den das ausmacht.
Ja, finde ich mich auch. Das ist halt wirklich das Ding. Und ich meine, das Ende, ich weiß nicht, ich meine, wir spoilern ja eh ganze Zeit, so heavy Spoiler jetzt nochmal. beim Ende sind es ja auch jetzt irgendwie sehr viele uneinig, ne? Also viele deuten das Ende ja auch so, sie wäre irgendwie gestorben am Ende. Das sehe ich aber nicht so. Es ist ja nur, dass wir am Ende sehen, ist ja auch nur wieder so ein Abbild von ihr, so wie es jedem in die Backrooms dann eben gibt. Und ich meine, es ist ja jetzt schon announced auch, es wird einen zweiten Film geben, ne? Der ist ja sau erfolgreich, ne? 10 Millionen gekostet, über 300 Millionen eingespielt, so. Ich glaube, Ken Parsons kann die nächsten 7 Jahre Backrooms-Filme drehen bei der Kohle. So, deswegen hoffe ich natürlich auch, dass es da weitergehen wird. Dass wir genau da anknüpfen werden und vielleicht bekommen wir dann im zweiten Film mehr aus der Perspektive. Das wäre natürlich cool. Und ich meine, Franzi als große begnadete Drehbuchautorin hier von Ende mit Schrecken, was denkst du denn? Wie geht's weiter? Oder was würdest du dir wünschen im zweiten Film? Wo sollte da der Fokus liegen? Also auf jeden Fall Async, wie ich raushöre. Aber hast du schon da eine Idee, wie das weitergehen könnte?
Ja, ich habe noch kein Drehbuch geschrieben, noch nicht im Kopf. Aber ich hoffe, dass es
wartet sich noch.
Ja, er muss sich noch ein bisschen gedulden. Ich habe mir da noch nicht so meine Gedanken drüber gemacht. Aber ich glaube im Übrigen auch nicht, dass sie da in den Backrooms gestorben ist. Ich glaube schon, dass sie jetzt halt mit Async zusammenarbeiten wird. Was ich cool finde. Oder sie lassen ja so ein bisschen, naja, nicht so wirklich, ne, weil das klingt für mich so ein bisschen wie arbeite mit oder wir lassen dich halt verschwinden. So, ja. Eher so klar, also da dachte ich so, ha, arbeite mal mit. Also ich an ihrer Stelle würde sofort sagen, ja, bin in, alles klar, aber gebt mir eine Knarre mit, danke. Aber ich hoffe, dass der zweite Film dann eher aus der Perspektive spielen würde, ehrlich gesagt.
Würde ich mir auch wünschen. Ich könnte mir auch noch vorstellen, dass sie auch, was die Filme angeht, so ein Anthologie-Prinzip wählen, dass wir für den nächsten Film komplett andere Main-Figuren sehen und dass sie gefühlt für jeden weiteren Backrooms-Film immer so andere Paarungen nehmen. Das könnte ich mir auch sehr gut
auch
vorstellen.
Spannend.
Mhm. Aber ich würde mir natürlich wirklich einen Acing-Fokus wünschen, weil ich finde, das Fass haben sie jetzt ja auch irgendwie aufgemacht und für alle, die die Serie nicht kennen, sind jetzt auch an Async herangeführt worden und die werden natürlich auch jetzt wissen wollen, was hat es damit auf sich. Und das kann ich mir sehr gut vorstellen, auf jeden Fall.
Also vielleicht, wenn wir irgendwann mal so eine Backrooms-Trilogie haben oder so, dann werden wir rückblickend sagen, ach so, okay, der erste Film war eigentlich nur ein Build-up, um der Mainstream-Audience Async zu erklären oder die vorzustellen.
Ja. Ist aber auch mutig. So ein Aufbau erstmal sozusagen, wir machen mal langsam los und dann gucken wir mal. Weil eigentlich muss ja so ein erster Film immer so richtig ballern.
Ja.
Damit die Leute dann Bock auf den zweiten Teil haben.
Ja.
Du musst ja auch so das Publikum abholen, die Backrooms nicht kennen. Ich glaube, das ist halt so das.
Ja, genau. Und ich glaube, dass genau dieser Kompromiss ist der Film jetzt halt. Genau das ist es halt. Er holt ein menschliches Publikum irgendwie durch die Figuren ab. Aber jetzt ist es etabliert, die Leute wissen, was die Backrooms sind, die Leute wissen, was Async sind. Und jetzt könnte man halt im zweiten Film dann wirklich all in gehen, sage ich mal. Und das vielleicht auch noch ein bisschen nerdiger machen. Ja.
Das ist ja auch immer noch meine ganz große Hoffnung, dass Ken Parsons sich jetzt mit diesem Erfolg so bewiesen hat, dass er das Drehbuch schreiben darf für den zweiten Film. Also das ist meine ganz große Hoffnung. Ich könnte es mir auch vorstellen, weil ich meine, es ist der erfolgreichste A24-Film und es wird immer erfolgreicher. Ich kann mir schon vorstellen, dass die da so sind, okay, gut, komm. Das ist ein sicheres Brett. Du kannst das Ding schreiben. So, also wäre zumindest meine Hoffnung.
Ja. Ja, genau, weil das hat er jetzt hier selber im ersten nicht selber geschrieben. Oder zumindest er hat, also nicht alleine zumindest. Ja. Und ich meine, klar, also Franzi wird mitschreiben, das ist klar. Also Ende des Schrecken sponsert das Drehbuch, das ist ja schon gesetzt. Aber das wäre natürlich cool, genau. Also wenn er noch mehr Vertrauen dadurch bekommt und ihm noch mehr freie Hand gelassen wird, das wäre natürlich mega geil. Ja, dass er dann noch, weil ich glaube schon, dass er auch Bock hätte, das noch mehr in Richtung seiner Serie zu verschieben. A24 muss ihn halt nur lassen mit der Kohle halt, ne? Das ist halt am Ende das Ding, ja. Ja. Habt ihr denn so das Gefühl, das ist jetzt auch irgendwie, wir haben schon gesagt, so, ne, gerade im Netz, die Hardcore-Fans, wie gesagt, waren nicht so mega begeistert oder zumindest auch sehr irgendwie ein bisschen kritisch und skeptisch. Der Film ist trotzdem super erfolgreich. Die Meinungen sind halt sehr gemischt. So, die meisten, glaube ich, finden ihn einfach gut. Vielleicht nicht überschwänglich gut, aber gut. Aber seht ihr den Film jetzt auch schon so als, schon auch als Maßstab? Das heißt, sollte er jetzt, keine Ahnung, ob er die Zeit überhaupt hat, aber sollte er jetzt auch nochmal vielleicht was für den YouTube-Kanal produzieren und so? Ist das jetzt der neue Maßstab der Lore? Oder denkt ihr, so auch das Internet macht weiter ihren eigenen Kram und der Film zählt für die jetzt gar nicht zum Canon so quasi? Wie ist da eure Meinung so? Meinst du, die nehmen sich jetzt alle ein großes Beispiel auch jetzt an diesem Film oder denkt das Internet sich eher so, lass die in Hollywood mal machen, wir reden weiter über Level 381.244 Blutpools. Was denkt ihr?
Ich glaube, Internet sagt nein. Internet sagt die Lore wollen
Internet
wir nicht.
Internet sagt nein?
Ich glaube, Internet sagt nein, ehrlich gesagt.
Ja, also ich finde, man hat es ja eigentlich so perfekt jetzt auch an dem Extended Cut gesehen. Das ist ja auch hier, da hat Ken Parsons das Ganze ja auch wieder in Blender erstellt. Also da gab es gar nicht das krasse Budget anscheinend. Und ich finde, das ist wirklich wieder so ein Paradebeispiel. Ah ja, das ist das, was wir so richtig, glaube ich, haben wollen. Dieses so Storytelling, sehr kryptisch, sehr fragmentiert. Und so funktioniert das Worldbuilding der Backrooms von Ken Parsons in dieser Webserie auch. So dadurch, dass man sich so alles so auch so selber zurechtspinnen muss und nicht von vorne bis hinten so eine stringente Story aufgetischt bekommt. Ich finde, davon möchte ich halt mehr sehen. So von diesem sehr selber zusammengepuzzelten Worldbuilding.
Ja, also ich glaube auch, also ich bin auch bei Franz Internet sagt nein. Und ich glaube halt auch, dass trotzdem die digitale Welt weiter ihr eigenes Ding fahren wird. Und Hollywood macht so ihre Sachen. Aber vielleicht, wie gesagt, schafft er es ja auch noch in Zukunft, die Hater auf seine Seite zu ziehen, wenn er halt ein bisschen mehr reinbringen kann, noch von seiner Expertise irgendwie. Ja, das denke ich halt irgendwie schon. Ja, ich habe auf jeden Fall auch in der Fortsetzung mehr Async, mehr Levels. Ich will einfach noch mehr sehen. Ich will mehr Weirdness sehen, mehr Chaos, mehr Pools auf jeden Fall auch. Das hoffe ich auf jeden Fall, dass sie da noch mehr All-In gehen, noch mehr Kram zeigen. Ich glaube, das wäre wichtig. Und ansonsten, wie gesagt, so rein vom Prinzip her, ich finde es ja mega cool auf jeden Fall, dass es Backrooms jetzt als Film so gibt. Ich glaube, da sind wir uns hoffentlich alle einig, weil einfach, es war ja nötig, wir haben ja auch schon viel darüber geredet, Lenny, Franzi, wir reden ja auch schon seit Jahren drüber, wann Hollywood, ne, diese Büchse der Pandora, Reddit und Co. endlich mal aufmacht und 4chan und da die Ideen rauszieht. Und ich meine, wir hatten den Slenderman-Film, über den haben wir auch damals gesprochen, Franzi. Wir wollen uns nicht dran erinnern.
Nein.
Es wurde schon versucht, es wurde komplett vergeigt. Und jetzt haben wir einen Film, der vielleicht nicht alles perfekt macht, so wie wir es uns als Internet-Nerds wünschen würden, aber der genug richtig macht, super erfolgreich ist. Ja, wir haben ja jetzt ja auch schon Sachen angekündigt, ne? Der Siren Head-Film kommt, inklusive Trevor Henderson, der ist ja on board, der Zeichner, auch beim Writing, also er wird ja mitschreiben, mitproduzieren, sogar selbst. Da bin ich auch schon zumindest mal guter Ding oder zumindest interessiert. Also ich glaube, Backrooms hat jetzt wirklich diesen Startschuss geliefert, damit der Kram, den wir euch hier seit 2017 erzählen, jetzt nach und nach auch irgendwie mehr in großen Filmproduktionen verwendet werden wird, weil Backrooms da jetzt wirklich so ein Türöffner war. Und da allein dafür finde ich es schon sehr, sehr cool, dass es überhaupt so existiert.
Voll. Ich hoffe halt, dass dann, wenn sie, ich finde es auch cool, weil es ja einfach super viele coole Geschichten gibt, die sich so das Internet ausgedacht hat. Und ich hoffe aber immer, dass sie mit einem gewissen, ich sag mal, Respekt rangehen und diese Geschichten ein bisschen, ich sag jetzt mal, ehren. Weil meine Angst war, als der Backrooms-Film kam, Tatsache, dass das einfach so ein Jumpscare-Horrorfest wird. Also als es angekündigt war, dachte ich, ja, da gehen ein paar Teenager mit einer Handkamera in die Backrooms und dann //, so, weil anders kriegst du die Leute ja nicht mehr abgeholt. Mhm. Deswegen finde ich es, ich will jetzt gar nicht zum Fazit vorgreifen, finde ich aber cool, dass man mal einen anderen Ansatz gewählt hat als jetzt bei Slenderman oder Dear David, ist ja auch absolute, naja, Katastrophe, das diese Verfilmung. Schlimm, ja. Und deswegen finde ich es immer cool, wenn sie dann auch die Erschaffer, Erschafferinnen so an Bord holen und sagen, hey, hilf uns mal, weil ich glaube, die wissen am besten, was ihre Leute sehen wollen. Und müssen dann, glaube ich, nur diesen Kompromiss finden. Wir brauchen halt ein bisschen was, was die breite Masse abholt, die es nicht kennen, was aber auch die Fans abholt. Und ich glaube, der Spagat ist gar nicht so einfach.
Ja, voll.
Ja, sehe ich auch so. Und ich glaube auch, das, was ihr jetzt so gesagt habt, ich glaube, das Wichtige ist, dass die Beteiligten irgendwie mit an Bord sind. Also ich glaube, das macht halt einfach viel aus. Das hat bei Backrooms jetzt viel ausgemacht. Ich glaube, bei Siren Head wird es genau der gleiche Fall sein, weil du hast ja einfach eine Person, die das geschaffen hat, die natürlich auch möchte, dass es dann letztendlich gut wird. Und nicht, dass irgendwie so Hollywood dann einfach übernimmt, sich hier und da die Geschichten greift und daraus dann irgendwie was macht, weil das ist so ein bisschen so die Kehrseite, die ich da so ein bisschen sehe, natürlich ist es cool, dass ich wünsche mir, dass die alle diese Verfilmungen natürlich alle toll werden und dann habe ich da auch eigentlich nichts zu meckern, aber man merkt halt einfach, okay, gut, das Gesamte ist jetzt so eine Kurzschlussreaktion, weil Backrooms so erfolgreich ist, dass Hollywood sich dann natürlich denkt, oh, Geld können wir damit ganz, ganz easy machen und deswegen, dass die da jetzt so draufspringen, ist natürlich so ein bisschen schade, weil ich auch das Gefühl habe, dass da einfach sich easy Sachen gesnackt werden, weil es sind sehr viele Geschichten, die Open Source sind, wo es kein richtiges Urheberrecht gibt, ja. Wo man natürlich einfach sich easy Lizenzen schnappen kann, weil die nicht existieren. Und dann ist es für Hollywood ein einfaches Fressen zu sagen, okay, gut, komm, dann machen wir jetzt einfach mal den Film, weil das kostet uns nichts, müssen wir einfach nur noch eine Person engagieren, die das Drehbuch macht und dann können wir da einen Film draus machen, weil der ist ja schon mal online populär und dann gehen die Leute rein. Das ist so ein bisschen meine große Sorge, dass dann sehr viel gehalf-assed wird und dass man dann einfach auf dem Nacken von anderen Leuten vielleicht sehr viel Geld macht. Also es ist so ein bisschen meine Befürchtung, aber wenn man es gut macht, wenn man es anständig macht, dann kann es auch was werden. Und ich wünsche mir nach wie vor, es predige ich seit Jahren, aber ich wünsche mir nach wie vor einen guten Slenderman-Film. Ich finde, das kann man nicht, eigentlich ist es eher ein Unding, Slenderman so zu verkacken, wie es 2018 der Fall gewesen ist. Aber ich wünsche mir das wirklich so von ganzem Herzen. Und ich glaube, es könnte auch wirklich ein richtig guter Horrorfilm werden.
Es ist eigentlich auch fast eine Kunststück, Slenderman so krass zu verkacken, muss man ja auch mal sagen.
Absolut. Wirklich.
Und ja, ich gebe dir vollkommen recht, natürlich, das wäre die Schattenseite. Und ich meine, das ist ja darüber hatten wir, glaube ich, auch in unserem Podcast gesprochen, bei unserem Wofür gruselt sich eigentlich, Danny, über diese Thematik, wenn du halt so Creepypastas und so dir als Filmquelle nehmen willst, genau, wegen Urheberrecht, ne? Wie oft sprechen wir darüber, Franzi, über irgendwelche Legenden, Creepypastas, wo man einfach nicht mehr herausfinden kann, wer war denn eigentlich der ursprüngliche Autor? Und wenn du jetzt so einen Stoff haben willst, darfst du dir das als Studio einfach nehmen? Also beziehungsweise willst du das oder läufst du Gefahr, dass dann, du drehst den Film, er ist im Kino, alles ist fertig und irgendwer kommt dann, ich bin übrigens der das 2009 auf Reddit gestellt hat, ich hätte es übrigens meine Tantiemen, aber ich meine, du musst es natürlich auch nachweisen können, klar, aber das finde ich immer noch so, das ist für mich eine rechtliche Grauzone, Wie kannst du da als Studio vorgehen? So, ist das überhaupt möglich? Darfst du das dir einfach jetzt auf zu Reddit gehen? Irgendein Post von 2011, der Nutzer ist schon längst gelöscht, du weißt nicht mehr, wer es geschrieben hat, irgendwie im No-Sleep-Forum sagst du, oh, die Geschichte klingt geil, da mache ich jetzt einen Film draus. Darf man das so? Weil das finde ich immer noch super weird.
Ich glaube schon. Also so wie ich es bei Backrooms zum Beispiel auch verstehe, ist es so, dass diese gesamte Creepypasta, generell die Backrooms sind frei zugänglich für alle. Deswegen existieren ja auch so tausende Backrooms-Spiele, die das ja wahrscheinlich auch nicht lizenzieren müssen. Hm. Ich glaube, es ist ja zum Beispiel im Fall von den Backrooms nur, dass A24 die Rechte explizit an Kane Parsons Interpretation irgendwie so besitzt und aufgekauft hat. Aber rein theoretisch, Franzi, du könntest immer noch einen Backrooms-Film schreiben und veröffentlichen. Also so, ich glaube, das würde schon noch gehen. Nur Async dürfte dann, glaube ich, nicht auftauchen.
Genau, du darfst wahrscheinlich nicht diese Begriffe nutzen. Da kann ich mir jetzt vorstellen, dass die jetzt einmal geschützt sind. Aber generell, genau, kann doch wahrscheinlich jetzt Asylum und jede Trash-Schmiede kann jetzt auch irgendwie Roombags machen. Ja. Oder irgendwie Schmutz. C-Sync. Irgendwie Schmutz. So. Das geht ja wahrscheinlich dann trotzdem, genau, ja.
Ist ja auch schon irgendwie angekündigt, finde ich auch immer noch ganz wild, dass ein Pools-Film auch noch dieses Jahr erscheinen soll. Ja. Da weiß man aber auch noch nicht genau, wer ist dafür zuständig und was irgendwie ist. Es wirkt alles
ich glaube, das ist aber auch eher so BEC-Movie-Budget. Ich glaube, ne? Das ist eher auch so ein Trash-Ding. Ja, ja. The Pools heißt ja, glaube ich, einfach. Ja.
Ja, da bin ich auch mal gespannt, ob das was wird. Aber ja. Das meine ich so, dieses so, ich habe ein Gefühl, dass da jetzt natürlich auch dass das tolles Zeug bei rumkommen kann.
Aber auch viel Slop.
Ja, ich glaube auch so. Ich glaube, das ist so eine 50-50 Balance aktuell, weil es wurden ja bei einigen Filmen, also es wird ja auch hier, der Mandela-Katalog wird ja auch verfilmt und alles. Also
ja, mit Spielberg, ne, als Producer.
Genau,
ne?
Also so, deswegen, also da sind namhafte Leute dabei und ich glaube, das könnte auch wirklich was werden, aber die Gefahr ist auch da, dass man wirklich im kapitalistischen Sinn einfach schnelles Geld machen möchte.
Ja, das wird auch passieren. Wir werden ganz viele Filme kriegen, die in der Qualitätsstufe hier von diesen ganzen Disney-Horrorfilmen ist, ne?
Oh ja.
Pinocchio's Revenge, Pooh, Blood and Honey 3, keine Ahnung. Also da wird auch viel Crap kommen, safe, auf jeden Fall. Aber ich hoffe eben, dass sich da auch echt ein paar gute Filmemacher und Studios finden, die das Ganze, wie Franzi sagt, mit Respekt und der nötigen Finesse dran setzen und verstehen, was dahinter steckt. Und nicht nur sehen, geil, Gruselgeschichte, wir machen jetzt einen Film. So, ne? Wie Dear David halt zum Beispiel auch. Wo du gemerkt hast, dass sich überhaupt nicht mit dem Source-Material auseinandergesetzt wurde, was das überhaupt ausgemacht hat. Ne? Weil das ist ja immer der Punkt. Und das ist ja, wenn man irgendwie Creepypasta und Urban Legend-Fan ist, so, das ist es ja immer, sich da reinzuarbeiten, was ist eigentlich die Faszination genau da drin? Weil es ist ja meist nicht nur die reine Geschichte, sondern eben, was damit abgeleitet wird, was dahinter steckt. Wenn man sich damit nicht auseinandersetzt, dann kommt halt Crap bei rum.
Aber die wichtige Frage jetzt, ich habe die David nämlich nicht gesehen, muss ich wahrscheinlich auch nicht, ne? Also der ist wirklich gelinde gesagt scheiße.
Ja. Also Punkt. Ich dachte damals, wo ich ihn geguckt habe, dass er gut ist, aber ich muss auch zu meiner Verteidigung sagen, da habe ich gerade eine lustige Zigarette intus gehabt und dachte, habe André geschrieben, oh mein Gott, den musst du gucken, der ist voll gut. Und dann bin ich morgens aufgewacht und dachte, oh Gott, der ist richtig schlecht. Also das ist einfach.
Der hatte auch eine interessante Grundidee, wie der mit dir, David, umgegangen ist. Der hatte auch eine ganz, ganz spannende Grundprämisse, die er sich überlegt hat, die auch anders war als die reine Twitter-Legende. Das konnte man so per se machen, aber alles drumherum. Der Schauspielkatastrophe, inszenatorisch dumm. Dann hast du halt dieses ganze Buzzfeed-Ding da drumherum trotzdem aufgebaut, drumherum mit reingenommen haben. Und halt die Scares waren halt super billig und es sah auch einfach alles super billig aus. Also einfach kein guter Film. Obwohl ich die ganz, ganz Grundidee, die da drin steckt, sogar gar nicht mal doof fand. Aber einfach auch total halbherzig, sloppig umgesetzt halt einfach, ja.
Okay.
Deswegen, wenn du nicht gerade auf 3 Spaßzigaretten bist, dann spar dir jetzt.
Dann kann man den sich kleben.
Oh. Ja, aber das ist es halt, ja. Aber ich glaube, das ist halt das Ding, so, das könnte jetzt der Toröffner gewesen sein, aber das Tor schwingt wie immer zu beiden Seiten. Das heißt, wir werden sicherlich auch einige coole Produktionen nächsten Jahren bekommen. Wir werden aber auch sicherlich ganz, ganz schön viel eben so Trash-Slop bekommen, die einfach nur drauf aufspringen wollen. Aber ja, ich glaube, das wird schon noch ein bisschen uns jetzt begleiten. Und ja, Slenderman-Film ist natürlich immer noch überfällig ein guter. Und ich glaube, der wird auch irgendwann, kriegen wir den noch, bin ich sehr fest überzeugt, immer noch von. Ich glaube, es dauert immer ja ein paar Jahre, bis sich so Hollywood dann von so einem super Fail erholt hat. Bis dann irgendwann mal wieder jemand sagt, so, ja, ich versuche das jetzt nochmal irgendwie, oder wir versuchen das jetzt nochmal. Das wird schon noch passieren.
Ich glaube, manche Creepypasta und urbane Legenden würden auch gut als Serie funktionieren. Eher als Serie als Film.
Absolut.
So zum Beispiel No End House. glaube ich, ist ja eine meiner absoluten Lieblings-Creepypasta. Und ich glaube, da könnte man eine ultra geile Serie draus machen.
Gab's ja
schon mal. Genau. Stimmt, gab's ja sogar.
Es gibt ja diese so, okay. Channel Zero gibt's ja.
Stimmt.
Und jede Staffel von Channel Zero ist ja eine Creepypasta. Und die dritte Season von der Serie ist No End House. Das gab's schon mal.
Die ersten beiden hatten wir mal geguckt, ne?
Ja, die erste war hier, ich vergesse mal, die heißt, war mit diesem Zahnmonster.
Mhm.
Die zweite war, glaube ich, Candle Cove, diese Kinderserie.
Stimmt, ja.
Und die dritte ist No End House und die vierte weiß ich gar nicht. Irgendwas mit so einem Butcher, schlechter, auch so eine Pasta irgendwie. Aber ja, gibt's vier Staffeln von, wer die nicht kennt, nicht No End House, Channel Zero ist tatsächlich eine Creepypasta-Serie. Aber die kennt irgendwie immer, also spricht immer kaum jemand drüber.
Aber die soll auch gar nicht so schlecht sein, ne?
Also die ersten zwei Staffeln habe ich geguckt, die No End House Staffel kenne ich gar nicht. Wollte ich auch immer noch mal nachholen. War jetzt auch nicht, also ist nicht günstig, ist nicht billig. Ist jetzt nicht High Budget, aber ist auch nicht billig. Und die kann man auf jeden Fall mal gucken, ja. Aber bin ich voll bei dir, Franzi, auf jeden Fall. Es gibt ja gerade Pastas, die auch wirklich sehr lang sind, die auf jeden Fall im Serienformat, so also Miniserie auch, ne? Einfach nur so vier, fünf Folgen irgendwie abgeschlossen, aber finde ich auch, absolut.
Da werfe ich dann auch einfach nochmal direkt rein, so das Gegenhalten gegen den Backrooms-Film, die American Horror Story Backrooms-Folge. Gibt es ja, existierte tatsächlich auch einer.
Und die, aber die war bei American Horror Stories, oder?
Genau, also bei dem
in der Miniserie.
Spin-off-Serie, wo jede Folge praktisch so auch abgeschlossen ist. Und die ist auch ein bisschen sehr schäbig. Also die ist so, geht leider gar nicht so damit um. Die setzt einfach nur einmal so auf die Ästhetik und erzählt dann auch wirklich so eine sehr, sehr generische, langweilige, dramatische Geschichte, die da so auch drumherum gesponnen wird. Also es ist auch wirklich so leider gar nicht sehenswert.
Ja, leider. Aber da haben sie auch schon mal versucht eben, genau. Da hat ja jemand irgendwie, irgendein 4chan-Fan hat da mal kurz sich gedacht, da kann man mal eine Folge drüber machen, aber nee, das war auch nichts. Die habe ich auch mal geguckt gehabt, ja. Ja, deswegen, also ich glaube, da ist viel Spielraum offen und ich bin sehr gespannt, was uns da erwarten wird irgendwie in den nächsten Jahren noch. Aber wie gesagt, ich glaube, der Backrooms-Film, der Erfolg des Backrooms-Films jetzt, der hat da jetzt schon, glaube ich, erstmal einige Türen geöffnet. Ja, bin ich sehr gespannt, was wir noch bekommen werden. Aber ja, im Großen und Ganzen können wir aber auf jeden Fall sagen, trotzdem sind wir drei, glaube ich, eigentlich alle doch jetzt zufrieden mit dem Backrooms-Film, den wir jetzt erstmal haben, oder? Also es ist jetzt kein Totalausfall für einen von uns, oder?
Nee.
Also ich finde auch das, was du eben so gesagt hast, ich glaube, darauf würde ich mich auch immer einigen, der ist gut. Also so das was du so gesagt hast, ich glaube, das sehen wirklich viele, der ist gut, hätte natürlich besser sein können, aber ich finde, der hat halt auch immer noch so diesen, weswegen ich ihm auch, glaube ich, immer noch so einen Extrapunkt oben drauf gebe, ist es einfach, weil es Backrooms auf der großen Leinwand ist und ich finde vor allem das Produktionsdesign von diesem Film ist eine 10 von 10, besser geht es nicht und allein das habe ich mit so viel Euphorie in diesen Kinosaal verlassen lassen und deswegen, ja, finde ich, kann man sagen, es ist sehr gut. Wie sieht's bei euch aus,
Franzi?
Ich war auch echt zufrieden. Also ich bin ohne irgendwelche Vorstellungen und Erwartungen rein, habe gedacht, hey, ich gucke jetzt mal, was passiert und dann war der Film zu Ende und ich dachte so, wow, es ist völlig anders, als ich gedacht habe, aber ich bin echt positiv überrascht gewesen. Was mir halt auch so beim Gucken Spaß gemacht hat, wenn dann am Anfang auch der Mitarbeiter da so durchläuft, da hängt ja auch so diese Plakette mit dem Sale-Schild drunter. Und das hat so Spaß gemacht, dann im Kaufhaus, Möbelhaus so zu gucken, findet man das irgendwo?
Ja.
Irgendwie, das hat halt so Spaß, mal da so ein bisschen zu gucken oder auch wenn Clark dann da so durchläuft, habe ich immer versucht, mir den Weg zu merken, um danach zu überprüfen, läuft er den richtigen Weg zurück. Also ich war halt auch so drin, dass ich dachte, oh Gott, Clark, du musst dir doch den Weg merken, mach dir mal bitte eine Markierung. Also gerade, wenn er das erste Mal drin ist. Also am Anfang war ich auch richtig gehuckt. Also da war das für mich echt so, okay, ich bin jetzt auch mit drin und muss aufpassen, dass wir bloß wieder rausfinden. So.
Ja.
Also ich war auch, wie gesagt, der war völlig anders, als ich dachte, aber ich war echt super doch zufrieden. Also ich hätte mir noch ein bisschen mehr so diesen unterschwelligen Horror gewünscht, dass man halt nicht so viel sehen kann.
Ja.
Was mich am meisten rausgerissen hat, neben der Essenstisch-Szene, war ein bisschen Pirate Clark. Den fand ich auch ein bisschen, weiß ich nicht, den hätte es für mich ehrlich gesagt nicht gebraucht. Ich weiß, es ist ein Monster oder eine Entität aus den Backrooms, aber der war für mich so ein bisschen so, okay, gut, den hätte ich nicht gebraucht, aber es ist auch okay, dass er da war. Am Ende war er ja eingewickelt, also ist er ja beim nächsten Teil nicht dabei, denke ich mal.
Ja, der war halt auch sehr plakativ, ne, einfach. Der war einmal full frontal so irgendwie. Auch die Verfolgungsjagd mit ihm da am Ende. Das ist halt alles sehr, wieder sehr Standard eben gewesen. Ne? Und da gibt es auch diese eine lustige Szene, über die ich beim zweiten Mal auch schon wieder im wahrsten Sinne des Wortes gestolpert auf der Flucht dann, wo sie vor dem Pirate Club am Ende flieht. Da gibt es diese Szene, da muss sie durch diesen Gang, diesen ganz vielen Sofas. Und da klettert sie ja dann so drüber und dabei tut sie sich ja irgendwie weh, sodass sie danach nur noch so rumkriechen und humpeln kann. Und ich verstehe nicht genau, was da passiert. Es gibt keine richtige Szene, wo man sieht, also in meiner Wahrnehmung stößt sie sich halt das Knie irgendwie an so einem Sofa und dann ist oh. Und dann, wie sie danach nämlich dann diese Treppe da hochkrabbelt, das dauert ja ewig, wo ich denke, Girl, du hast ja an einem Sofa das Knie gestoßen. Also wie schlimm kann es denn sein? Aber ich finde, das irgendwie ist das komisch inszeniert, weil man dachte jedes Mal so, was passiert denn da genau?
Also ich habe gedacht, sie ist vielleicht mit dem Fuß in die Ritze gerutscht und hat sich dann da irgendwas angeknackt.
Ja, vielleicht ein Knöchel, irgendwie, ja.
Ja, aber ich war auch verwirrt und dachte,
man sieht's nicht so Sofas.
Ja, genau. Ich finde auch so, hätte sie sich den kleinen Zeh gestoßen, hätte ich es vollkommen verstanden. Das ist ein Schmerz, den ich nachvollziehen kann. Aber ich finde auch so generell, dieser Pirate Clark, er war auch so schnell. Also eigentlich war er langsam, aber er ist dann immer so offscreen immer sehr viel schneller nachgerückt. Also er ist ja eigentlich wirklich nicht schnell, aber da war ich auch jedes Mal so, oh mein Gott, als ob der sie jetzt schon wieder eingeholt hat.
Ja, also es war sehr forcierte Verfolgungsjagd, sodass sie immer ein bisschen wegkommen musste, obwohl sie schon humpelt. Der Pirate Clark braucht dann auch so 20 Minuten, bis er die Tür aufgeschlagen hat. Sie krabbelt 20 Minuten diese Treppe hoch. Es war ja alles designtechnisch wieder alles voll geil. Mit dieser Decke, Treppe in die Decke, diese Luke. Die Luke ist aber auch nicht direkt an der Treppe, sondern so versetzt daneben. Auch wieder alles so richtig weird. Das war geil. Aber ich dachte mir wirklich, Girl, wie viel 20 Stunden kann man denn brauchen, um diese Treppe hochzukrabbeln?
Ja. Zumal ich mir dann immer denke, man ist ja dann auch voller Adrenalin, wenn man verfolgt wird, denke ich mir, eigentlich kann man dann Schmerz einigermaßen ignorieren und dann...
Ja, und einmal kurz sprinten und dann danach Schmerzen haben, genau. Ja.
Richtig.
Das war so ein bisschen sehr forciert, wie langsam das dann war. Ja, das stimmt, ja. Aber ja, das waren halt so Sachen, die fand ich auch. Das ist halt dieser ganz klar typische Horror, der da irgendwie rein musste wahrscheinlich. Aber es ist trotzdem alles letztendlich, es sieht halt alles fantastisch aus, es ist super inszeniert so. Und deswegen, ich kann dem Film da auch irgendwie nicht böse sein. Er ist nicht perfekt, aber ich finde halt auch, er ist einfach sehr gut und er macht trotzdem Spaß. Er ist vielleicht auch auf jeden Fall gegen die Sehgewohnheiten heutzutage, natürlich gerade auch einer jüngeren Generation, auch sehr langsam insgesamt natürlich. Ne? Es ist ja echt kein Schnittgewitter und keine große Hektik, sehr getragen, der Film. Und ich finde es ja auch sowieso sehr bemerkenswert, dass sie zwei Millennial Actor genommen haben für einen Film, der eigentlich ja eher so Gen Z anspricht und jünger, finde ich halt auch eine krasse Entscheidung. Gleichzeitig finde ich aber auch gut, dass es eben nicht, das ist, was du vorhin gesagt hast, Franzi, so eine Gruppe von Teenies geht in die Backrooms so, weil das wäre auch schon wieder irgendwie, hätte sich auch falsch angefühlt. Deswegen finde ich da die Lösung eigentlich ganz gut so und ja, wie schon gesagt, wenn das uns jetzt quasi dafür mehr Backrooms-Filme bringt und noch mehr von der Lore und generell mehr Filme über Creepypasta und Co., dann hat der sowieso schon seinen Bärendienst, sage ich mal so, erwiesen. So. Also dann, wofür soll ich denn böse sein, den Film? Ja, das kann man, glaube ich, ganz gut so zusammenfassen. Aber ja, auf jeden Fall, was wären denn sonst noch, ihr vielleicht noch mal einmal in der Runde, was wäre denn jetzt abseits von Backrooms doch eine spezielle Pasta oder Legende, die ihr euch mal richtig groß auf der Leinwand wünschen würdet? Ich fange gleich mal an. Ich hätte gerne das russische Schlafexperiment. Als cool. Richtigen, fetten Kinofilm. Wie sieht es bei euch aus? Franzi?
Mothman. Ich weiß, da gibt's schon einen Film, aber ich liebe meine Kryptide und von dem würde ich gerne mal einen richtig schönen Film haben.
Ja, gibt es ja, Mothman Prophecies.
Das stimmt.
Mit Richard Gere, aber muss ja auch sagen, Mothman kommt ja in dem Film quasi nicht vor. Es basiert ja nur auf der Legende über diese Brücke, aber die Mothman ja als Kryptid gibt's ja im Film gar nicht. Das ist ja nur so eine unbekannte Entität. So. Er hat ja immer nur diese Stimmen am Telefon und so.
Ja, da bin ich ein bisschen hin und her gerissen, weil ich habe ja vorhin so ganz großspurig gesagt, man muss die ja nicht immer sehen, aber den Mothman würde ich schon gern sehen.
Da bin ich voll bei.
Dunkel ist, mit seinen großen Klubschi-Äuglein und so.
Ja, ja.
Also falls jetzt Netflix zuhört, ihr könnt mich gern fragen, ich schreibe den Film.
Genau, auch da kein Problem. Nee, aber Mothman, genau, bin ich auch dabei, genau. Und deswegen, wir brauchen nochmal einen Mothman-Film, wo es ihn auch wirklich gibt. Ja. Und nicht nur die Idee dahinter besteht. Ja, voll. Ja. Lenny?
Also ich glaube, mit russisches Schlafexperiment und Mothman habt ihr wirklich schon zwei absolute Banger-Antworten geliefert. Bei russisches Schlafexperiment würde ich auch immer meine Hand für ins Feuer legen. Ich glaube, das wäre ein fantastischer Film. Slenderman habe ich eben schon genannt. Ich würde mir aber wünschen, so ein bisschen die silly Creepypastas vielleicht mal umzusetzen. Also so, ich hätte gerne, glaube ich, wirklich so eine... diese, wo es ja einfach haufenweise Creepypastas von gibt, wie zum Beispiel Ben Drown oder Sonic.exe, wirklich mal ein verfluchtes Spiel, womit dann irgendwas passiert. Ich glaube, das würde ich gerne einfach wirklich mal sehen. So, ob muss jetzt nicht wirklich eine explizite Sonic X oder Ben Round oder so sein, aber ich glaube, das würde ich mir einfach wirklich wünschen, weil ich finde so viele, es gibt so viele Creepypastas, die dahingehend was gemacht haben. Also, da können wir was mit machen.
Smile Dog, sowas auch.
Oh noch. Ja.
Oh ja. Smile Dog, ja.
Aber gerade so Ben Round wäre vielleicht auch genau in so einem Serienformat schon auch gut möglich, weil die auch sehr lang ist und über verschiedene Tage geht und beziehungsweise Wochen. Die könnte man, glaube ich, auch gut so als Miniserie umsetzen.
Total. Oder halt dann natürlich so verlorene TV-Episoden. Ich glaube, damit kann man halt auch irgendwie ganz viel machen. Also Thaddäus Selbstmord natürlich, sowas klassisch.
Ja.
Ja.
Daraus könnte man halt so eine Anthology machen.
Ja. Total.
So in jeder Episode eine Lost-Episode, eine andere TV-Serie oder sowas.
Es gibt so viel. Oder ich meine, jetzt wo ich eben bei Slenderman gesagt habe, ich finde, es gibt immer noch die beste Adaption, das ist natürlich Marble Hornets. Ich finde, das aber auch als Film würde mich auch immer noch abholen. Ja. Nochmal neu aufgelegt.
Ja. Da brauchen sie ja quasi auch nur die YouTube-Leute zu fragen.
Richtig. Die würden safe machen.
Ja, super coole Antworten auf jeden Fall. Alles auf jeden Fall am Start. Also ich glaube, da gibt es genug Möglichkeiten. Ich glaube halt wirklich auch so ein Schlafexperiment, das könntest du so dark machen. Das könntest du so übelst fies machen. Ja, da hätte ich schon Bock drauf, auf jeden Fall. Also Hollywood, strengt euch mal an. Nehmt auch ein bisschen Geld in die Hand und macht keinen Slop. Wenn ich da irgendwo ein KIs Mossman durch die Luft fliegen sehe, dann vorbei.
Dann gibt's Keile.
Dann gibt's gleich Keile, genau. Also bitte, bitte. Da wird's leider wahrscheinlich wirklich genug geben dann in dem Segment natürlich. Das wird uns leider erwarten. Aber ich hoffe auch, dass uns wirklich echt ein paar hochkarätige Banger da bevorstehen. Und wenn nicht, haben wir immer noch die Originalgeschichten und von daher, die nimmt uns ja keiner. Das ist das Schöne daran.
Richtig.
Die nimmt uns keiner. Ja, ich würde sagen, wir kommen zum Ende langsam. Es war eine schöne Folge, ein schönes Gespräch, glaube ich. Mal ein bisschen was anderes heute. Wir sind natürlich auch sehr gespannt auf eure Meinungen da draußen. Habt ihr den Backrooms-Film denn schon gesehen? Wollt ihr ihn überhaupt sehen? Oder interessiert euch das gar nicht? Hört ihr uns lieber einfach nur quaken und spart euch das alles auf? Erzählt uns gerne, schreibt in die Kommentare fleißig, wie immer bei Spotify und Co. Kommt auf unseren Discord-Server, wenn ihr euch ein bisschen austauschen wollt. Wir sind sehr auf eure Nachrichten gespannt, auch bei Instagram natürlich und Co. Was ihr dazu sagt, zu der ganzen Thematik. Seid ihr Backrooms-Fans? Ja, nein. Lasst es uns wissen. Ansonsten, Lenny, vielen Dank für deine Zeit heute.
Ja, vielen lieben Dank, dass ich dabei sein durfte. Ich habe mich sehr willkommen gefühlt. Es ist wieder ein Fest gewesen.
Das freut uns. Sehr schön, dass du dabei warst und deine sowohl Filmexpertise als aber auch natürlich deine Liebe für Creepypasta und Co. mit uns geteilt hast. Folgt gerne natürlich Cinema Strikes Back auf allen Kanälen. Verlinken wir auch nochmal YouTube, Podcast und Co. Alles in den Shownotes. Hört da auch immer gerne rein. Und ja, wir hören uns dann beim nächsten Mal wieder, wenn es eine neue Folge Ende mit Schrecken gibt. Wir sind noch an den Appalachian Mountains dran.
Oh, toll. Oh, sorry, aber oh, ich liebe die Appalachian Mountains.
Same.
Ist so, für mich ist es, oh, nee, toll. Oh, Mensch, da werde ich ja sowas von einschalten.
Siehst du, wenn Danny einschaltet, bist du auch alle einschalten. Genau, ja. Da sind wir noch am Skript dran. Ist ein bisschen umfangreicher natürlich das Thema. Wir sind dran, kommt demnächst. Hört ihr natürlich bei uns auf allen Podcast-Channeln, bleibt uns gewogen. Ansonsten sagen wir natürlich wie immer, lieber ein Ende mit Schrecken als Schrecken ohne Ende. Und dann bis zum nächsten Mal.
Tschüss.
Tschüss.
Tschüss. Tschüss.